So, Leute, ich bin extrem sauer auf euch beide. Wir haben gerade was für Social Media gedreht. Ich dachte mir, auch es wird ganz lustig. Ich nehme einen sehr bekannten Film und dann müsst ihr Dinge nennen, Begriffe oder irgendwas, was euch in den Sinn kommt. Und ich sage von 0 bis 100, wie nah dieser Begriff an meinem Film ist. Und ich habe mich für einen Film von Christopher Nolan entschieden. Das hat einfach, ich habe gedacht, es dauert so eine Minute und es hat 20 Minuten gedauert, bis ihr auf diesen Film gekommen seid. Und es hat also wirklich, dann habt ihr eine Jurassic, ist er in den 2000er Jahren, in den 2010er Jahren? Ich habe jedes Mal so null gesagt. Und also, ja gut, dann muss es ja 90er sein. Als gäbe es kein anderes Jahrzehnt auf diesem Planeten.
Ja, ich will nur nicht akzeptieren, dass 2025 ist. Das ja. ist ich lebe noch in den 2010ern.
Ja, das tust du.
Aber vielleicht lag es ja nicht an Marius und mir, vielleicht lag es ja an dir, Alper. Vielleicht war die Idee einfach nicht gut.
Es ist halt schon verwirrend, wenn gesagt wird, Nicolas Cage 30%.
Ich habe Nicolas Cage 30% gesagt. Tom Hardy 58% habe ich gesagt.
Und ich habe Pistole gesagt, du hast 80% gesagt. Und da kommen Pistolen vor. Also für mich wären das 100.
Ist das so? Aber es geht ja nicht um Pistolen.
Ja, aber die schießen aber, ja.
Du hast auch gesagt,
im Trailer sieht man
realistische Action ist. Und Tenet ist ja wohl.
Ja, auf jeden Fall, ihr merkt schon, wir sind in einer sehr lustigen Stimmung gerade. Ich bin war tatsächlich so zwischendurch ein bisschen sauer. Richtig gemerkt.
Richtig gespürt, wie die Wut in dir hochgekocht ist.
Auf jeden Fall. Ja, Leute, seid ihr bereit für die letzte Folge der 8. Staffel von Cinema Strikes Back? Also nicht der letzten Folge von Cinema Strikes Back. Es geht weiter. Wir gehen in Staffel 9. Das Lustige ist, für die Leute da draußen, das ist, glaube ich, scheißegal.
Alper ist schon in der Zukunft, weil ja. Wir gehen erst in Staffel 8.
Ja, weil das ist wie Tenet.
Seht ihr, es ist so egal, dass ich mir das selber noch nicht mal merken kann. Also ja, das ist die letzte Folge von Staffel 7. Die
8. Ja,
und wir gehen jetzt in die 8.
Aber ich glaube, das wissen die meisten auch gar nicht.
Ja. Es ist auch wurscht, oder?
Eigentlich schon.
Für die Community ist es relativ wurscht.
Ja.
Ja.
Für euch machen wir es fließend.
Aber es geht weiter. Es geht weiter unter dem wärmenden, mütterlichen Mantel des öffentlich-rechtlichen Netzwerks Funk.
Mhm. Oh. Sehr wohlfühlen.
Ja.
Vielen Dank an unsere Overlords bei Funk.
Wir denken nicht, wir reden nur.
Wir lesen so Skripte ab.
Den Funk-Kanal.
Ja. Nee, ja, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Podcasts in der alten Stammbesetzung. Ohne die jungen Bunnies, sondern nur mit den alten Hasen. Die
waren mit viel Wut.
Die waren bei Staffel 1 noch nicht geboren.
Ja.
Das ist schon krass, oder?
Das stimmt. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt podcasten soll, nach dem, was wir gerade gekriegt haben. Es ist immer noch, diese Wut steckt in mir.
Willst du einmal die Wand schlagen gehen?
Ich will einmal noch in die Wand schlagen.
Schrei mal so richtig in den Sessel. Bring dem Mann ein Kissen zum Schreien.
Nein, so schlimm ist es nicht. Aber ich glaube, es wäre trotzdem mal schön, wenn wir, das haben wir uns vorgenommen, wenn wir so ein bisschen über die, zu Staffel 7 und Staffel 8 ein kurzes Gespräch führen, da so reden, was geht, was passiert, bevor wir dann in die Film- und Serienthemen wieder reingehen. Das passiert so viel Spannendes gerade, auch in unseren Leben. Ich weiß, dass es bei Jonas wirklich rund geht und deswegen, dass all das gibt's nach dem Intro.
Jonas hat sich nämlich ein Karussell gekauft.
Du hörst einen Podcast von Funk und zwar Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics und sonstigen Wahnsinn. Jeden Freitag um 17 Uhr auf YouTube, Spotify und Co.
Ja, Jonas, wie ist es mit dem neuen Karussell?
Cool.
Ja.
Ich habe übrigens eine Überraschung für euch mitgebracht.
Was denn?
Oh Gott. Ein Quiz.
Was denn?
Nix.
Die Überraschung ist, dass du nichts mitgebracht
hast. Ja. Moment, das ist immer noch besser. Ich weiß gar nicht, ob das diese Staffel war, als Lennys Brötchendebakel.
Was war nochmal das Brötchen?
Oh Gott.
Lenny hat ein Brötchen einer Bäckerei in Köln hoch angepriesen.
Ach ja, stimmt.
Und ist okay, jetzt interessant. Wie er es beschrieben hat, war schon sehr okay. Und dann brachte er es mit und es ist so, als würdest du einen ungesalzenen Hefekloß essen.
Ja.
Also einen gebackenen Hefeteig.
Ich verstehe, ja. Das erinnert mich an, das war so wie Emilia Perez, den ich gestern gesehen habe.
Hefekloß.
Als würde man so eine Kartoffel essen, eine gekochte Kartoffel, die aber nicht gesalzen wurde.
So ein Pizzabrötchen ohne Kräuterbutter.
Ja, so.
Sowas.
Ja. Sowas. Das ist nee, so Biomasse.
So eine Kartoffel, der auch Salz noch entzogen wurde.
Aber eine mehlig kochende, eine sehr mehlig kochende Kartoffel.
Ja, wie so ein mehliger Apfel. Emilia Perez ist ein mehliger Apfel, ja.
Das ist mit Wurm.
Weißt du, ein Apfel ist nicht schlecht, aber er ist halt mehlig. Der kann geil sein, aber du isst halt so einen Kackapfel.
Man macht lieber Saft draus.
Gibt's Leute draußen, die gerne so einen mehligen Apfel essen? Also so nicht im Kuchen oder so, sondern
100%.
Ja, es gibt.
Ich habe schon Geschichten gehört von Leuten, die keine kalten Soßen mögen oder keine Ahnung was.
Ja, Jonas, oder Menschen, die keine Heißgetränke mögen.
Oder keine Suppen.
Ja. Das ist ja völlig unbekannt.
Eine Suppe.
Dir fremd, ne?
Übrigens, ein weiser Mann hat mal gesagt, ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst, er hat gesagt, hast du gewusst, dass alles auf der Welt entweder eine Kartoffel ist oder keine Kartoffel?
So ein sehr weiser Mann, habe ich gehört, ja. Absolut. Ja, Leute, was sagt ihr, wie war das letzte Jahr? Wie lief Staffel 7? Was waren so die Highlights für euch im letzten Jahr? Erzählt mal.
Ihr.
Ja, bei mir, für mich sind immer so die Highlights ein bisschen an die Starts auch gebunden. Ja. An was so im Kino startet oder auf den Streamingdiensten. Und letztes Jahr kam ja Dune Part 2 raus. Und da haben wir auch sehr viel dazu gemacht. Und es kam ja auch noch die Serie Dune Prophecy raus, die ich inzwischen auch beendet habe. Und so die Anfangsenttäuschung ist bei mir leider noch mit in die letzten Folgen mit reingeschwungen. Ach, schade, und ich. Ja. Ich habe auch gedacht, dass es eine Miniserie wird. Die wird jetzt auch um eine zweite Staffel verlängert. Und für mich wird das, ich sag mal, das Martyrium ein bisschen weiter verlängert. Ja, ich fand die jetzt nicht so schlecht, aber nur so kurz als Update. Ich bin kein Fan.
Von Dune Prophecy.
Genau. Schade, ja. Aber ich bin trotzdem noch Fan der Dune-Bücher. Mhm. Und ich freue mich auch schon auf Dune 2. Dune Messiah, wie auch immer der heißen wird.
Dune 3 eher, oder?
Ja, Dune,
das ist Dune 3 offiziell. Es wird gerade auch Dune 3 genannt überall. Und es also wurde ja gerade angekündigt quasi.
Das Problem ist ja, das zweite Dune-Buch wird verfilmt, weil ja das erste Buch in Dune Part 1 und Dune Part 2 aufgeteilt wurde. Und jetzt muss es ja eigentlich dann Dune 2 oder Dune Part 3 heißen oder gleich Dune 33
ich
ein Drittel.
Ich denke, das sind Wellwitz. Ich glaube, Part 3 wäre schon ganz cool eigentlich.
Ja.
Ja, auf jeden Fall. Wir sind diese Staffel sehr tief reingegangen in das Duniverse. Und das macht mir immer sehr viel Spaß. Das war für mich ein großes Highlight. Und natürlich unsere Kooperation mit dem WDR Funkhausorchester.
Ja. Yeah.
Da muss ich sagen, dass ich mit ein paar Leuten da draußen sehr enttäuscht bin, weil gefühlt haben manche der Videos fast niemand gesehen.
Ja.
Finde ich echt schade. Ich
kriege auch voll auf Vorwürfe, so macht mal mehr Essays. Und das waren Essays, nur halt Filmmusik bezogen. Mhm. Und
oder macht mal mehr Videos, keine Ahnung was. Aber in diese Videos ist so viel Zeit und Energie und Herzblut reingeflossen.
Aber es war auch nicht umsonst. Also wir haben auch noch was ganz, ganz, ganz Besonderes vor, was wir so im Geheimen planen. Da wollen wir aktuell nicht zu viel versprechen, aber es hat auch vielleicht mit dem Funkhausorchester zu tun. Das wird, glaube ich, sehr, sehr, sehr cool.
Ja.
Wenn alles so klappt, was wir uns vorgenommen haben. Das Problem ist, es hat alles einen sehr langen Vorlauf. Ja.
Aber sagen wir mal so, da draußen, ihr kriegt das so noch dieses Jahr und vielleicht so noch in der ersten Hälfte des Jahres.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Wir werden noch mal drüber sprechen.
Bestimmt, ja.
Ey, für mich, ganz ehrlich, für mich war auch so ein kleines Highlight unser Dreh gegen Ende des Jahres, als wir bei Jonas waren zu fünft und zu fünft.
Oh, ja. Podcast. Wir haben uns immer davor gescheut, so, oh, mehr als drei Leute im Podcast, ne, die quatschen durcheinander, das klappt nicht.
Es war ja auch so.
Aber Jonas hat es jetzt irgendwie so durchgesetzt und es hat dann doch nach ein paar Minuten des Chaoses doch sehr gut funktioniert.
Jonas hat das durchgesetzt?
Nee, einfach durchgezogen. Ich glaube, wir haben
ja
gesagt, machen wir nicht. Und
Jonas
hat gesagt,
ich habe es vorgeschlagen.
keiner hat widersprochen, also hat Jonas es durchgesetzt. Ne?
Ja. Ich bin bekannt, hinter der Kamera mit harter Hand zu herrschen.
Ja. Das war auch meine Idee.
Deine Idee?
Ja, das war meine Idee.
Oh, sorry. Es war so technisch. Nee, aber ich glaube, Jonas hat gesagt, bei ihm zu Hause. Dann so eine Kooperation, eine Wrestle-Turfan.
Absolut.
Co-Produktion.
Dafür kennt man uns.
Weihnachtschaos mit
dem.
Aber es gab ja noch ein großes Highlight dieses Jahr. Wobei, so inhaltlich war es für mich eher ein Lowlight.
Was denn?
Die zweite Staffel von House of the Dragon plus auch noch die zweite Staffel von Rings of Power.
Der Folgenbesprechungsmarathon.
Ja.
Ja, der hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ich liebe auch, ich liebe es einfach, diese Folgenbesprechungen zu drehen. Das macht so einen Spaß. Und es ist zwar immer anstrengend, dann immer so ein, zwei, drei Tage immer so im Akkord zu arbeiten und dann die Folge kommt raus und du musst sie halt wirklich so dreimal sehen.
Ja.
Aber ja, deswegen freue ich mich auch immer mehr, wenn es dann wirklich einen vom Hocker reißt und total spannend ist. War jetzt leider in der zweiten Staffel nicht bei jeder Folge der Fall, muss man leider sagen.
Ja.
Auch wenn sie krasse Highlights hatte. Aber ja, die Probleme sind ja hinlänglich bekannt.
Ja, und was wir, glaube ich, auch schon angeteased haben, dieses Jahr wird ja auch noch höchstwahrscheinlich die neue Game of Thrones-Serie A Night of the Seven Kingdoms erscheinen, in dem es um den den Heckenritter danken. Ich wollte Duncan Idaho sagen.
Ja, für eine Mischung aus Dune und Game of Thrones. Ja. Aber ja.
Und dazu werden wir auch Folgenbesprechungen machen.
Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Da freue ich mich auch extrem
drauf. Das wird auf jeden Fall auch ein Highlight.
Das wird ein Highlight. Definitiv.
Der Reckenhitter.
Der Reckenhitter.
Der Rettenhicker.
Ja. Was hat denn nicht so funktioniert, wie wir es uns vorgestellt haben?
Ja, das ist eine gute Frage.
Die waren wir alles top bunt. Vorbereitet.
Also so vom, das habt ihr ja schon angesprochen, also vom Klick her, so was die Leute geguckt haben, die WDR Funkorchester-Videos natürlich, so
ja.
Von wegen. Da haben die großen Themen natürlich gut gepackt, ne? Also so Harry Potter und sowas. Aber die etwas nischigen Sachen, gerade so dein zum Beispiel so im Fahrwasser von Joker 2, weil Joker 2 wieder erwartend ja irgendwie nicht so gut angekommen ist generell. Und dann so, yep, schade. Ja. Damit hatten wir jetzt auch nicht gerechnet. Ich glaube, das war generell also als Film so eine Enttäuschung. Und dann, ja. Wenn man dann darauf setzt, dass man ein Video macht, was die Leute dann auch gerne gucken, weil sie den Film auch cool fanden, ist natürlich schade fürs Video.
Ja, Joker 2 wurde auch bei den Goldenen Himbeeren in jeder Kategorie nominiert. Das ist auch wirklich wild.
Ja. Aber lasst uns doch noch mal hier unter dem Video die WDR Funkhausorchester-Videos verlinken. Für ja. alle Leute, die das vielleicht. Ich meine, vielleicht sind ja auch nicht die Leute schuld, sondern der Algorithmus, der das einfach nicht ausspielen will.
Kann auch sein, das weiß man nie. Und vor allem, was die Leute auch nicht mitbekommen, ist halt, wie viel wir auch nebenbei einfach auch entwickeln und weitere Projekte irgendwie versuchen, gerade zu Leben zu erwecken. Das dauert halt teilweise alles sehr lang. Wie dieses WDR-Projekt zum Beispiel, da werden wir jetzt das gesamte Jahr über dran arbeiten und dann erst das nächste Jahr erst veröffentlicht, also das wird dann erst stattfinden. Ja, das kriegt man alles nicht mit.
Es ist ja noch ein kleineres Projekt für Mitte des Jahres angeplant, wozu wir auch noch nichts sagen können, aber vielleicht kommt da auch noch was, wo ihr auch Spaß haben könnt.
Auf jeden Fall.
Ja.
Ansonsten, wie lange haben wir nicht mehr in der Konstellation zusammengesessen?
4 Wochen.
Das ist wild.
Wir können uns mal gegenseitig so Bodypainten.
Bodypainten?
Ja. Stark, aber als was? Ich möchte als
Batman. Als Navi.
Also ich dachte jetzt so als Jaguar, als Tier oder sowas.
Nee, ich will als Batman. Gebodypainted werden.
Aber, mit Batnippeln dann.
Mit
Batnippeln. Ich als Mannbärschwein.
Du hast doch gerade schon Navi gesagt. Avatar.
Navi Mannbärschwein.
Und du, Marius?
Ich glaube, ich nehme Shrek.
Shrek, oh, stark. Okay, das mega stark. Und das Photoshop, das können wir mal Photoshop.
Das ist Thumbnail, dieses Podcast.
Okay, damit steht eigentlich das Thumbnail. Jetzt muss es eigentlich passieren.
Bitte nicht.
Viel Spaß beim Erstellen, muss es. Würde nicht so. Deine Wahl ist jetzt, bereust du jetzt, glaube ich.
Soll ich das morgen machen, Jonas?
Okay, du kannst es gerne machen.
Ich hätte da tierisch Bock drauf. Ja, aber auch
so random dann. Hä, was machen die da? Wer ist das überhaupt?
Ist egal. Zur Hölle. Ist egal, umso witziger. Ja. Weil sonst, also ich finde, das ist immer, also das wissen Leute, viele Leute da draußen auch gar nicht, wie wichtig Titel und Thumbnails und sowas sind. Und das ist auch immer, da geht immer sehr viel Hirnschmerz rein, aber jetzt einfach. Marius wird Shrek, Ivy wird Batman, finde ich gut. Und Jonas als Navi.
Nee, Mannbärschwein.
Mannbärschwein-Navi.
Ja, kriegen wir hin. Ich guck mal. Ich glaube, ich mache dich einfach zum Navi und gut ist. Oder ich bin wirklich einfach Jonas und mache da so einmal Farbe blau und Ende. Wäre auch gut.
Das wird eher so das Ende von The Substance-mäßig dann aussehen. Ne?
Oh, geil.
Den habe ich leider noch nicht geschaut.
Du hast ihn noch nicht gesehen, ja. Nee. Das war natürlich ein Highlight-Film.
Der ist jetzt Stream. Der ist. Also, den kannst du. Ich weiß nicht, ob der in einer Flatrate drin ist, aber.
Ja.
Ist schon.
Ja. Den, stimmt, den habe ich mit, den haben wir beide und mit Xenia und Lenny gesehen. Und ich finde auch, ich bin immer noch so mega happy, dass wir Xenia und Lenny dabei haben. Ich finde, die beiden haben sich wunderbar entwickelt und auch richtig starke Videos gemacht und bereichern auch den Podcast so ungemein.
Mhm.
Und das macht richtig Spaß.
Ja, es ist auch noch so eine größere Themenvielfalt, auch so Sachen, an die man noch nie gedacht hat. Mhm. Und ich meine, wir haben ja echt jahrelang nur zu dritt gepodcastet und ich hatte irgendwann das Gefühl, dass wir uns anfangen zu wiederholen und immer wieder die gleichen Geschichten erzählen, wie jetzt vorhin auch schon. Deshalb finde ich es auch ganz cool, dass die beiden mit dabei sind.
Auf jeden Fall, das lockert das Ganze so ein bisschen auf. Also irgendwann nach, ich meine, wir sind jetzt im 9. Podcast-Jahr oder sowas? Oder? Nee, Quatsch, das ist übertrieben.
Im alten Leben haben wir nicht direkt gepodcastet.
Ja.
Aber
doch.
Wie viele Jahre machen wir jetzt Podcasts?
Achso, ja, nicht direkt, aber wir haben gepodcastet.
Also wir sind schon so,
ich glaube, Podcast 2016 oder 2017 haben wir angefangen.
Ja.
Ja, das sind fast
9 Jahre.
Das sind 9 Jahre, ja.
Podcast, ja.
Und irgendwann, wenn man das wöchentlich macht, so wie wir, hat man sich irgendwann einfach alles erzählt.
Ja.
Haben wir damals eine Pause gemacht? Also, ich weiß gar nicht mehr, im frühen Leben. Haben wir da auch durchgezogen, jede Woche? Oder haben wir Weihnachten gesagt? Schon.
Keine Ahnung.
Nee, ich glaube, wir haben durchgezogen. Ich bin durch Zufall mal wieder vor kurzem durch unseren Kalender durchgegangen. Und ich glaube, wir haben 2020 bei Cinema Strikes Back auch schon mal Podcast-Pausen oder sowas gehabt.
Ja.
Aber das war halt auch immer nur so für wirklich 4 Wochen oder so. Also, ich würde schon sagen, dass wir regelmäßig jede Woche was gebracht.
Du darfst ja nicht vergessen, dass die Folgen, also die ganzen Zusatzpodcasts da noch oben drauf kommen, die gleichen diese Pausen auf jeden Fall dicker aus.
Stimmt,
ja.
Die Folgenbesprechung, also,
ja. Eben, ganz genau.
Ja. Wir sind schon krass, ne?
Gut gemacht.
Also Marius und ich sind krass, Jonas ist cringe, nur das irgendwas mal kurz.
Crazy cringe.
Half cringe, half crazy.
Ja. Wie hat sich das Ganze denn, das werde ich gefühlt öfter mal gefragt, oder jedes Mal, wenn wir so Q&As machen oder so auf Instagram oder wo auch immer, wird immer so gefragt, seid ihr eigentlich noch befreundet und was macht ihr privat noch so? Und ich glaube, das kann man schon noch so mit einem Ja beantworten. Es hat sich sehr verändert, was wir machen.
Ja.
Wir haben so eine Faszination für Escape Rooms entwickelt.
Ja. So eine Tradition auch inzwischen. Das ist
eine richtige Tradition geworden und geht auch viel zu viel Geld rein in diese Escape Rooms. Ja, wir haben, was ich wirklich so ein Highlight meiner letzten Jahre war, es gibt in, ja, es ist eigentlich fast schon, geht das so in Richtung Werbung, aber ich hoffe nicht. Ich hoffe, das ist noch gut begründet. Wir waren in einem Escape Room in Wuppertal, der mit Schauspielern ist und der Horror-themed ist und der auch 90 Minuten geht und nicht nur irgendwie 50 Minuten oder so. Und leider auch teurer ist als so ein normaler Escape Room und der halt so sehr, sehr, sehr gruselig ist. Und das war für mich, es war wirklich ein Highlight der letzten Jahre. Es hat so einen Spaß gemacht.
In einem Asylum. Wir wurden gejagt.
Und in einem Wald.
Ja. Die sind beide sehr unterschiedlich. Und ich glaube, der zweite ist, ich fand den sehr cineastisch.
Ja, definitiv. Ja. Der war super cineastisch. Das machen wir wirklich mehr. Jonas und ich spielen immer noch sehr viele Brettspiele.
Ja.
Sehr oft. Also
im Schnitt aber auch einmal pro Woche.
Eins hat sich nicht geändert. Wir gehen noch gerne essen.
Ja. Das ist wahr.
Ja, meistens vor dem Horror Escape Room, dass wir nicht so gut rennen können.
Ja,
das ist. Die Dicken werden zuerst geschnappt. Das sind wir.
Das ist wahr. Und was sind sonst so die Pläne fürs neue Jahr? Was habt ihr vor?
Ist es privat oder beruflich?
Sowohl als auch. Privat möchte ich mich persönlich weiter.
Was erhofft ihr euch vom neuen Kinojahr? Und wie betrachtet ihr die Kinozeit?
Ich glaube, es kann ganz interessant werden. Es kommt ja dieses Jahr wieder mal so ein Hit-and-Miss-Ding. Es kommt ein neuer Jurassic Park raus. Beziehungsweise Jurassic World,
ja.
Genau. Und ich hatte. Es gibt sehr viel Mist. Mehr Mist als guten Bereich im Jurassic Universe. Aber ich habe immer die Hoffnung, wenn so ein Film angekündigt wird, könnte ja vielleicht noch mal gut werden und so den ersten noch mal so vom Feeling her aufgreifen und vielleicht genug Neues reinpacken, dass es nicht sich anfühlt wie jetzt
Star Wars Episode 7. Studio-Produkt,
so, der kann funktionieren, der muss jetzt nicht noch zwei Fortsetzungen haben, sondern der steht alleine, der funktioniert. Das wäre super, das ist meine Hoffnung dieses Jahr.
Ja, ich habe zuletzt eine etwas ältere Podcast-Folge gehört mit Jeff Goldblum, wo er auch erzählt hat, da war der gerade mitten im Dreh von
uns.
Ja, das wäre schön. Das wäre schön. Der hat damals Jurassic World 2 gedreht, da spielt er mit, ne? In Jurassic World 2, glaube ich.
Ja, ganz kurz. Ja.
Kurz, genau, in dieser Rahmenhandlung, wo der im Gericht.
Vorne und hinten, glaube
ich. Genau, wo der vor Gericht im Gericht sitzt und so einen Dialog hat oder einen Monolog sogar.
Ah, sie fährt in den Trailer reingepallert, so Jeff Goldblum ist
genau, dabei. Genau, um halt mit ihm zu werben und er erzählt halt diesen Podcast von diesem Dreh und wenn man den Film nicht kennt und das nur so mitbekommt, denkt man wirklich, da steckt so viel Liebe und Leidenschaft darin und so eine Energie und das wird so ein toller Film, der dem Original so nahe kommt und dann ist es halt der Film. Ich glaube, das unterstreicht so ein bisschen mehr in 99,9% der Fälle, die Leute wollen keinen schlechten Film machen, es passiert halt einfach.
Ja.
Aber da musste ich irgendwie dran denken.
Ja.
Ja.
Und gleiches gilt für die Alien-Serie, die kommt.
Oh, Alien Earth.
Ja. Alien Earth. Da kam mir jetzt ein Trailer und ich habe es auch schon bei uns kommentiert gehabt. Für mich sah der aus wie ein Game-Trailer, da so POV war, mit auch so ganz weird den Facehugger so ganz in den Gesicht hängen, so, what? Was ist das denn für ein. Ich bin gespannt, habe ein bisschen Angst, aber eigentlich auch ein bisschen Bock.
Also. Ja. Ich auch, also so eine geile Alien-Serie.
Dang. Von Noah Hawley. Und ich meine, der hat einiges Gutes gemacht. Der hat Legion gemacht, hat Fargo gemacht. Dem vertraue ich eigentlich schon, dass der was Cooles
Händchen.
Da rauszaubern könnte.
Ich habe zwei, als wir im alten Leben, hatte ich mit einem anderen Kumpel auch noch so einen Zeit-Podcast, oder auch einen Videopodcast, wo wir über Serien und Kram und Filme gesprochen haben. Und da haben wir gesagt, da war das noch nicht so krass, dass es aus allem eine Serie gemacht worden ist. Und dann haben wir gedacht, hey, wie wär's mit der Alien-Serie? Damals predicted.
Ja.
Gucken, was die davon umgesetzt haben, was wir angekündigt haben.
alles geklaut.
Ja.
Alles geklaut, was ihr überlegt habt.
Ja.
Ansonsten ja, Night of the Seven Kingdoms, da freue ich mich sehr drauf.
Ansonsten halt, was man vielleicht noch sagen, so, also auf, halt, klar, Heckenritter, ich habe da tierisch Bock drauf. Vor allem hat George R. Martin jetzt ja auch einen neuen Blogpost gemacht, wo er darüber gesprochen hat. Und peinlicherweise war anfangs, wenn ich das richtig verstanden habe, in diesem Blogpost, das ist nämlich mittlerweile auch gelöscht, hat er einen AI-Trailer drunter verlinkt, den irgendein Fan gemacht hat. Was halt schon ein ziemlicher Fehltritt ist.
Ja.
Genau, aber er erzählt darin auch wieder, dass er Woods of Winter fertigstellen möchte und so weiter.
Und gut, dass er die Serie schon gesehen hat. Und dass er hofft, dass die Leute sie genauso sehr lieben wie er.
Ja, das ist doch
ein gutes Zeichen.
Ja. Bei House of the Dragon war er nicht so.
Von der zweiten Staffel gar
nicht. Nee, gar nicht. Also die gelten ja auch mittlerweile so als fast schon zerstritten.
Tanz der Showrunner.
Ich habe was Lustiges rausgesucht übrigens. Das passt jetzt gerade ganz gut. Ich habe überlegt, wann ich das mal mache. Vor ein paar Monaten ein Reddit-Post auf Reddit, dem Subreddit Free Folk, gelesen. Und da ist die Frage: If you are Ryan Condal, what will be the reason behind Aemon Targaryen choosing to become Maester instead of marrying and becoming King? Also, wenn du Ryan Condal wärst, was wäre der Grund für Aemon Targaryen, dass er Maester geworden ist und nicht König geworden wäre?
Das ist der alte Mann von der Mauer, der Maester an der Mauer, der blind ist, der hätte König werden können, aber sich dazu entschied, an die Mauer zu gehen.
Ja. Und dann hat den Top-Comment fand ich toll. Da musste ich sehr lachen.
Und zwar?
He told Aegon the Fifth, I want to make a snack, but Aegon heard, I want to take the black. The rest is history.
Ja. Übersetzt das mal.
Nein.
Er hat einfach vergessen, dass er König werden könnte.
Ja. He just kind of forgot. Ja, ansonsten haben wir einfach auf CSB auch sehr viele große Videos eigentlich geplant. Und vielleicht ist das auch so mal der Moment, wo man mal einfach sagen könnte, um den Leuten das auch klar zu machen. Wir haben halt auch eine bestimmte, das ist halt ein Punkt, den man mit Funk auch ausverhandeln muss, halt eine bestimmte Zahl an Videos im Jahr, die wir bringen müssen. Da müssen wir uns auch dran halten. Mhm. Und da können wir auch nicht mal eben so einfach ein spontanes Video mehr machen oder sowas. Das ist nur mit größeren Schwierigkeiten
verbunden. Fällt dann hinten raus.
Ne? Ja, gerade, wo du vorhin gesagt hast, was hat letzte Staffel nicht so gut funktioniert. Wir haben das mit der Videoverteilung nicht so gut hinbekommen. Mhm. Deshalb sind jetzt im Januar auch weniger Videos gekommen, wie wir das eigentlich vorgehabt hätten.
Ja.
Weil wir die halt davor schon alle gebracht haben. Ja. Also wir haben unser Pulver so ein bisschen zu früh verschossen.
Ja. Das stimmt, ja, so kennt man uns. ansonsten, wir haben, wann war das, gestern oder vorgestern ein Meeting gehabt, wo wir über Für eine Handvoll Donuts gesprochen haben, unser Quizformat, und haben die Folgen mal vorgeplant, weil das Problem ist, wir haben zu viele Ideen für FRD. Ja. Wir hatten tatsächlich so ein, wenn man wirklich alle Iterationen mit allen möglichen Contestant und also Teilnehmer zusammenstößen, irgendwie zusammen, haben wir irgendwie 40 Ideen oder sowas, wenn nicht mehr.
Bestimmt, ja.
Ja. Und können aber halt auch produktionell einfach nur 7 bringen. Dieses Jahr wird es ja, in dieser Staffel wird es ja 7 Folgen geben.
Und ja, ganz oft schreiben Leute, ey, macht noch mehr davon, aber wir haben uns ja irgendwann dazu entschlossen, das ein bisschen zurückzufahren, dass wir eben die Qualität da hochhalten können.
Ja.
Weil wir haben 2 Jahre lang, glaube ich, jeweils 12 Folgen gebracht. Und das hat enorm geschlaucht. Und dann sind wir auch ganz oft drauf zurückgefallen. Jetzt müssen wir halt so eine Folge machen, wo wir wieder intern nur sind und keine Gäste holen können, weil das zu kurzfristig war zum Beispiel.
Wir können gerne so auf die Hälfte der Videos oder sowas verzichten. Dann haben wir mehr Zeit und dann können wir auch mehr FRD machen. Aber das ist halt einfach auch nicht klug.
Ja.
Ja. Und deswegen, wie motiviert seid ihr jetzt für diese neue Staffel?
Also, wir haben gefühlt noch bei keiner Staffel so krass vorgeplant insgesamt im Team. Also wir haben ja auch schon diverse Specials mal angedacht, was so mit den einzelnen Filmstarts und Serienstarts dieses Jahr, also nicht nur Heckenritter zum Beispiel, also auch zur Alien-Serie und zu diversen anderen Filmen, Jurassic Park und sonst was kommt noch. Da haben wir schon mal so Ideen gesammelt. Und da sieht man erstmal so, okay, so könnte das ja aussehen. Das fand ich ziemlich motivierend. Und wir haben ja auch für Land for Donuts alle quasi schon durchgeplant.
Quasi, ja.
Und da sind auf jeden Fall ziemlich geile Highlights, aber vor allem super variantenreich auch.
Ja.
Das wird echt cool und auch in vielen Konstellationen.
Ja.
Wir haben auch gestern einige Gäste angeschrieben oder alle Gäste angeschrieben, die wir einladen wollen dieses Jahr. Und es haben bisher alle zugesagt.
Das ist cool.
Ja.
Das ist mega, mega cool.
Weil es gibt auch öfters mal so Wünsche nach irgendwelchen Gästen, dann fragen wir die an und dann
klappt leider nicht. Oder es verläuft im Sand.
Deshalb nicht oft bei uns. Also Leute haben keine Zeit oder sind zu weit weg und dann passt es auch nicht.
Oder sind zu groß, um sich mit uns herumzuschlagen.
Ja. Uwe Boll zum Beispiel.
Zum Beispiel. Aber nicht wirklich. Den haben wir nicht wirklich.
Als Dauerjoker, den kannst du anrufen.
Ja, aber schon. Ich finde es saugeil, Uwe Boll mal einzuladen für FRD. Das finde ich mega witzig.
Ja.
Und dann aber ein Quiz machen über seine Filme. Nur über seine Filme.
Aber das wäre auch geil. Das Bonus ist auf jeden Fall Boxen.
Ja. Ja, genau. Aber ich frag mal so: Wir machen das jetzt ja, wir haben ja schon festgestellt, wir podcasten seit 9 fucking Jahren. Mhm. Machen YouTube seit jetzt, oh Gott, dieses, oh Gott, Jonas, wir feiern dieses Jahr 10-jähriges, merke ich gerade.
Im Mai. Ich glaube, der 15.
Ist nicht der 1. Mai oder so? Nee, 15. glaube ich.
15. Mai.
Ich glaube, unser erstes Video auf die Filmfabrik kam irgendwie am 15. Mai oder so.
Ich recherchiere mal kurz.
2015, bitte.
Was hat der davor gemacht? Weil ich hab ja Was geht ab gemacht.
Ja.
Ab davor.
Ja.
2014 bis ja. Oktober 15.
Willst du gerade wirklich über unsere Mediakraftzeiten sprechen?
Nee, aber ich überleg, womit ihr eure Zeit verbracht habt.
Ja, mit anderen Projekten auf YouTube halt, ne? In der Anstellung. Jonas bei Waititi, ich bei.
Nee, Waititi war ja nicht mehr.
Ja, das war dann schon vorbei, ja. Das stimmt. Aber.
Aber ja, Mai. Okay, cool.
6. Mai.
6. Mai
2015, ich der Neue in mein Leben.
Oh. Schön, und ich glaube aber, unser erstes richtiges Video von uns beiden kam am 15. glaube ich. Ah, nee, Quatsch, das war ja das erste. Nee, never mind. Okay, 6. Mai. Da feiern wir 10-jähriges. Oh, das ist spannend.
Machen wir dann eine große Feier.
Ja. Würdet ihr sagen, in all dieser Zeit, in diesen letzten 10 Jahren, hat sich euer Empfinden für Filme und eure Filmleidenschaft verändert? Ist sie stärker geworden, schwächer geworden? Ich meine, was ja auch hätte passieren können, ist, dass man halt, weil man sich wirklich nur noch mit der Filmwelt auseinandersetzt, dass man irgendwann einfach keinen Bock mehr hat.
Ich glaube schon, da hat sich einiges getan, gerade so, was diverse Franchises angeht. Am Anfang war man so richtig, hat man sich richtig gefreut auf neue Marvel-Filme zum Beispiel.
Sag man, so. Bei mir war es nie so.
Also Iron Man finde ich immer noch einer der großartigsten Actionfilme so in dem Bereich. Und bei Marvel der beste mit Winter Soldier. Und das hat dann sehr schnell abgeebbt. Oder, keine Ahnung, so traditionell so jeden neuen Star Wars in dem richtig geilen Kino hier um die Ecke geguckt. Und so, ach,
auch keine also das Lust heißt, mehr. In den letzten 10 Jahren ist deine Franchise-Liebe geringer geworden.
Ja, genau, weil es zu viel von allem ist. Und überall muss noch
eine Übersättigung.
Genau, richtige Übersättigung. Und das merke ich auch bei anderen Franchises. Also, ne, wir haben immer über Jurassic Park geredet. Noch einer? Jetzt schon?
Aber warum passiert das bei uns bei Filmen und nicht beim Essen? Das wäre schön, wenn es so wäre.
Weil Essen verdau ich und Filme
Verdaust du nicht. Die gehen hier rein und hier wieder raus.
Ich würde mir ein bisschen mehr Innovation wünschen im breiteren Kinobereich. Das würde mich ein bisschen mehr motivieren.
Also, ne, man bringt ja dann gerne die Argumente, natürlich gibt es die innovativen Filme, natürlich gibt es sehr, sehr viel kleines, auch sehr besonderes Kino, aber klar, kann man auch sagen, auch in der, also so gesamt filmisch betrachtet, wäre es auch schön, wenn da die Kreativität etwas mehr Einzug finden würde.
Nee, guck mal, wir haben dieses Jahr David Lynch verloren. Stell dir vor, wir würden über David Lynch so viel reden, wie wir über blöde Marvel-Filme reden. Ne? Also das alleine so, also von meinem Empfinden, so darüber möchte ich viel reden und dafür sollten wir viel reden.
Tu es! Ja? Tu es, hau David rein! Lynch. Mach direkt ein Special. Also wenn jetzt irgendwie sehr gerne. Würde mich freuen.
Ich habe auch das Gefühl, dass also bei mir, aber auch so ein bisschen auf dem Kanal, sich der Fokus auch ein bisschen verlagert hat, weil wir früher echt sehr viel über Filme gesprochen haben. Aber als wir die Filmfabrik übernommen haben, da hat ja so das goldene Zeitalter der Serien erst so richtig angefangen. Und quasi so mit dem Ende von Filmfabrik und jetzt sind wir mittendrin, wo du es gerade vorhin schon gesagt, alles wird zur Serie gemacht und davon haben wir auch sehr viel mitgenommen.
Game of Thrones hatte einen riesigen Einfluss auch auf uns, muss man
genau, Game sagen. Of Thrones, ich meine, die letzte Staffel kam 2019 raus, da waren wir schon bei Cinema Strikes Back und deshalb, ich habe das Gefühl, der Fokus hat sich so ein bisschen geschiftet, weil du kannst ja nicht, du hast ja nur die Zeit X, die kannst du ja halt nur so einsetzen und wenn du plötzlich neben Film auch noch Serien gucken musst, willst, was auch immer, dann ist es natürlich so, dass sich der Fokus auch ein bisschen verschiebt.
Also bei mir ist es immer so phasenweise. Also ich habe immer Phasen, in denen ich extrem viele Filme gucke, so jeden Tag einen Film oder sowas. Und dann gibt es eine Phase, wo ich dann nur lese und dann Phasen, wo ich irgendwie die ganze Zeit nur Serien baller und so weiter und so fort. Was ich aber tatsächlich festgestellt habe, in den letzten Jahren ist es leider so meine Comic-Liebe so ein bisschen eingeschlafen. Also ich habe wirklich sehr wenig gelesen in den letzten Jahren. Und ich will eigentlich, das kommt gerade auf dem Kanal auch schon wirklich, und die Kritik nehme ich, die kriegen wir oft und die nehme ich auch komplett an. Comics kommen leider wirklich zu kurz. Das ist so, das stimmt und das tut mir auch leid. Und eigentlich sollte sich das auch mal wieder ändern.
Ja, also ich glaube, wir würden generell auch mehr mitnehmen, mehr Filme, mehr Kritiken, mehr Serien, aber wir sind halt auch nur so viele Leute, wie wir sind. Wir haben nur eine bestimmte Zeit, was zu besprechen. Und deshalb, ich glaube, ich würde auch gerne, also ne, bisschen mehr mitnehmen. Aber es kommt auch jede Woche, kommt so viel raus.
Ja. Mhm. Ja, also das ist halt, das ist, also irgendwie, wenn man versucht, da alles mitzunehmen und alles zu gucken oder sowas, da bleibt wenig Zeit. Ich meine, so ein bisschen ist Lenny da auch in so einer spannenden Situation. Der guckt einfach wahnsinnig viele Filme, ja. Also wirklich wahnsinnig viele Filme. Aber wenn du dann halt über Serien sprichst oder über dieses, jenes, dann merkst du auch, ja, auch der Mann hat nur eine begrenzte Zeit.
Ja,
ja, und deswegen ist halt immer die Frage, also mein Brettspiel-Hobby ist halt wirklich hat auch sehr überhand genommen. Also das ist auch immer so phasenweise, aber das, das betrachte ich irgendwie immer so als, das ist halt so ein bisschen schwierig, wenn man das macht, was wir machen. Wenn man einen Film in seiner Freizeit guckt, das tue ich immer noch sehr, 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 sehr gerne. Aber irgendwie ist da immer so eine kleine Stimme in meinem Kopf, die auch immer sagt, ah, also auch ein Vorteil ist, dass du das im Podcast besprechen kannst.
Genau,
oder sowas.
Was sagst du zu diesem Film im Podcast? Diese
Woche? Zum Beispiel, ja.
Das schwingt immer mit, ja.
Ja, das kriege ich niemals ausgeschaltet, nie. Und deswegen, das ist halt irgendwie das Schöne. Klar, es gibt auch Leute da draußen, die wollen, dass wir viel mehr über Brettspiele reden. Aber so, das ist halt irgendwie so eine Freizeitbeschäftigung, bei der ich genau weiß, ja, das ist halt wirklich nur für mich und nur für meinen Spaß.
Kann man so abschalten.
Ja, ja, vor allem, wenn man gegen Jonas gewinnt. Das ist das beste Spiel der Welt.
Ich glaube, das ist eh so eine Sache, die wir in den letzten Jahren.
Du Arschloch.
Das ist doch nichts Besonderes, weil es passiert so oft.
Stimmt gar nicht, oder?
Das ist öfter als ich. So eine Sache, die wir in den letzten Jahren auch gelernt haben, wo wir ein bisschen erwachsener geworden sind, dass wir ein bisschen mehr auf uns selber achten. Wir haben früher gerade zu Filmfabrik-Zeiten sehr richtig gecruncht.
Ja.
Also da haben wir
Selbstausbeutung.
Genau, wir haben uns richtig selbst ausgebeutet und das haben wir ja dann mit CSB gesagt, das wollen wir nicht mehr so machen. Ging am Anfang aber auch nicht anders, war schon weniger.
Ja.
Und durch Lenny Senior haben wir halt den Luxus auch zu sagen, okay, vielleicht kriegen wir keinen Herzinfarkt mit in den nächsten Jahren, weil wir total fertig sind, sondern können.
Das ist ja nicht mal ein Herzinfarkt, das kann ja auch
nur
ein Burnout.
Dann kommt ja aber oft auch die Kritik, ah, ihr wisst doch gar nicht, wie es ist zu arbeiten und schaut euch doch mal Pfleger an oder Ärzte oder was auch immer.
Ja, das Ding ist, das ist nicht sich in den Podcast setzen, das ist eine komplette Firma führen. Also,
ja. Also da gibt es auch viele Tätigkeiten, die man Leute da draußen halt nicht mitbekommen, leider. Und andererseits ist auch, wir wollen ja auch eigentlich dafür sorgen, dass man eben nicht in diese Lebenssituation gerät, wo man, keine Ahnung, 70-Stunden-Wochen schiebt und sowas. Haben wir alles hinter uns.
Gute 100 Stunden war
das. Und
es war so gut.
Ja, und ich kann das auch halt einfach nicht mehr und will das nicht mehr. Und bin jetzt in der Position, wo ich auch sagen kann, okay, das machen wir jetzt einfach nicht mehr und versuchen wirklich normale Arbeitszeiten mit Grenzen und so weiter einzuhalten. Und wenn Leute mich dafür haten wollen, warum auch immer, dann sollen sie das tun. Das nehme ich gerne an.
Ich finde das, was du mit den Phasen halt so gesagt hast, ne, ist auch so, ich muss am Wochenende jetzt nicht durch. Wenn ich Bock auf einen Film habe, gucke ich Filme, 1, 2, 3, 4. Und wenn ich keine Lust habe, dann nicht. Dann ist es auch nicht die Zeit dafür. So, ne?
Also, aber ich glaube, noch mal auf deine Ursprungsfrage zurückzukommen, was Leidenschaft für Filme angeht. Ich glaube, bei uns allen drei ist das immer noch so, dass wir, wenn wir ins Kino gehen, dass das immer noch ein magisches Erlebnis ist, wenn dann plötzlich auf dieser großen Leinwand ein Film läuft. Und gerade bei so Festivals wie dem Fantasy Filmfest, wo man es dann auch wieder schafft, so mehrere Filme mal hintereinander im Kino zu schauen.
Vor allem kleinere Filme, die man sonst auch nicht zu sehen bekommt.
Ja.
Eher Atmosphäre, ja.
Ja, also Kino ist, glaube ich, bei uns so, was Leidenschaft angeht, das kann nie abnehmen.
Ja.
Ich merke das auch bei mir persönlich, wenn ich mal so 2 Wochen nicht im Kino war.
Du bist nervös.
Nee, ich krieg schlechte Laune. Dann denke ich mir, warum kriege ich eigentlich gerade schlechte Laune? Und dann gucke ich so, ach stimmt, ich glaube, ich war schon länger nicht mehr im Kino.
Ich werde gleich über den Film sprechen, aber ich habe zum Beispiel gestern noch Emilia Perez im Kino gesehen und ich hatte keinen Spaß mit diesem Film, muss ich ganz offen sagen. Und dennoch ist es halt immer wieder ein wundervoller Moment, der mich total glücklich macht, den Kinosaal zu betreten.
Ja, das hat auch so einen ganz anderen Stellenwert, als wenn man sich jetzt das zum Beispiel zu Hause anschauen würde.
Ja. Was Tenet auf dem, oder Dunkirk auf dem iPod Nano.
Ja, im
Flugzeug. As Nolan intended.
Und was sich bei mir noch so ein bisschen geändert ist, ist so, früher hat man sich so ein bisschen natürlich auf diese großen Dinger gefreut. Aber jetzt habe ich viel mehr Spaß an eben halt so Festivalfilme, wo man so komplett ohne Vorwissen reingeht und sich komplett einfach mal komplett einlassen kann.
Ja.
Nicht nur auf Fantasy Filmfest, sonstiges, auch so Bones and All zum Beispiel. Mhm. Ich bin in die PV gegangen, ich wusste überhaupt nicht, was es ist. Und ich bin so, what the heck? Geil. Und das ist einfach so dieses Gefühl im Kino.
Diese Überraschung.
Und, genau, und du bist halt so ein bisschen, sind sie alle so ein bisschen Handyopfer auch, mehr oder weniger.
Ja.
Bewegung zu versuchen, davon wegzukommen. Im Kino kannst du es halt nicht machen, solltest du nicht machen. Und es ist einfach so geil, ja, das Kino zwingt uns ja, das hast du ja auch schon oft gesagt, zwingt einen dazu, Fokus auf die Leinwand und es
so ist
immer noch magisch.
So ist es halt bei mir und ich meine, ich sag das jetzt eher für die Leute da draußen, die zuhören und weniger für euch, weil ihr kennt diesen Aspekt aus meinem Leben. Ich habe Probleme damit, oft mich zu konzentrieren Und das Kino zwingt mich dazu. Okay. Durch die Dunkelheit, weil du wirklich einen Film hast, den du nicht pausieren kannst, wie es zum Beispiel zu Hause ist oder mal eben auf Klo gehen kannst oder sowas. Du hast die Dunkelheit um dich herum und du bist quasi gezwungen. Natürlich zwingt dich niemand dazu, aber die Situation ist irgendwie, es hilft mir extrem, mich mal 2 Stunden, 3 Stunden, 4 Stunden oder sowas auf den Film zu konzentrieren. Mhm. Und irgendwie habe ich im Kino gar keine Probleme, mich zu konzentrieren.
Selbst auch bei längeren Filmen, die man vielleicht langatmig findet oder schlechten Filmen, ist es trotzdem immer, es macht Spaß.
Und ich glaube deswegen auch, dass das Kino nicht zum Scheitern verurteilt ist, sondern weil es noch so etwas so Einzigartiges und so Magisches ist, dass niemals, das wird niemals untergehen. Und da bin ich wirklich fest von überzeugt.
Sonst gehen wir unter.
Das ist natürlich auch. Aber ich glaube zum Beispiel nicht, dass das Kino eine sterbende Kunstform ist, um das mal so zu formulieren.
Natürlich.
Dass es sich verändert, klar.
Ja, und dass es in den letzten Jahren wirklich sehr, sehr, sehr schwierig war für die Filmbranche auf der ganzen Welt mit Covid, mit Streiks und allem Möglichen. Das ist klar, aber ja.
Cinema Strikes Back.
Ja, absolut. Unser Name ist Programm. Aber ich meine, das sind halt auch, im Endeffekt stehen wir halt auch wirklich dazu. Und das ist mir auch sehr wichtig, das immer wieder auch zu formulieren, den Leuten klarzumachen.
Ich frage mich gerade, ob das die wildesten 10 Jahre in Hollywood waren. Mit Covid, mit den Streiks. Nee, so gern für die Filmbranche. Also ne, für mit Covid, mit den Streiks und jetzt noch diese Brände. Die da waren, also gab es jemals so schnell eine
chronologisch,
das ist so viel Struggle gab?
Ich habe als Kind öfter mal oder als Jugendlicher, wenn ich irgendwie im Geschichtsunterricht oder so saß, hatte ich öfter mal so den Gedanken, wie krass muss das eigentlich sein, in historischen Zeiten zu leben? Und irgendwie jetzt so, wo ich hier, es passiert nichts Spannendes. Klar, stirbt dann mal der oder irgendwie die, das passiert, aber es ist irgendwie nichts Krasses. Und irgendwie seid ihr es nicht auch satt, langsam Historisches zu erleben?
Ja, so. Gib mir meine 90s zurück. Ja.
Ich bin mal gespannt, wenn so in 20, 30 Jahren, wenn man zurückblickt, wie krass man das sich zurückempfindet, wie, was für einen Einfluss das alles hatte.
Ja, definitiv.
Ja.
Ich bin da irgendwie auch des Ganzen überdrüssig. Ja, immer wieder schön, mit euch über diese Themen zu sprechen, aber ich will auch mit euch über einen Film sprechen, den ich jetzt vor ein paar Tagen nachgeholt habe. Ich habe es letzte Woche im Podcast angedeutet. Da haben nämlich Xenia, Lenny und ich darüber gesprochen, was so Filme sind, die wir noch nie gesehen haben, die wir eigentlich mal unbedingt nachholen sollten. Und ich hatte angemerkt, dass es einen Film gibt von Brandon Cronenberg, der mir wahrscheinlich sehr, sehr gut gefallen wird. So die Art von Film ist, die ich liebe. Der aber trotzdem so in den letzten 2 Jahren an mir vorbeigegangen ist, den ich nicht gesehen habe. Und ich habe es jetzt nachgeholt. Es war auch so ein bisschen schön, dass ich mich mit dem Podcast selbst dazu verpflichtet habe.
Ja. Hausaufgaben.
Ja. Ein Film, den ihr beide auch gesehen habt. Ja.
Yes.
Infinity Pool.
Ja.
Was war eure Motivation, diesen Film zu sehen und worum geht's?
Der Name?
Ja.
Es ist der Sohn von
ich habe gedacht, Infinity Pool.
Du liebst
Pools. Ich mag Infinity Pools.
Infinity Pools, ich mag den Luxus. Nee, Brandon Cronenberg ist der Sohn von David Cronenberg.
Ja.
Und ich mag Body-Horror-Filme. Und der Sohn, der Apfel ist nicht weit vom, der mehlige Apfel ist nicht weit vom Stamm gefallen. Hier ist auch ein bisschen Body-Horror mit drin und generell so eine mysteriöse, weirde, Lynch-eske Stimmung drin.
Hast du Brandon Cronenberg gerade als mehligen Apfel bezeichnet?
Ja. Okay. Ja, warte, bis ich über den Film rede.
Ach so.
Ja, und das ist auch diese Art von Film, die ich sehr, sehr zu schätzen weiß.
Ja.
Über den Film will ich auch nichts sagen, aber es war meine Motivation auf jeden Fall zu sagen, ja, das sind definitiv Filme, die mich interessieren, ja.
Ja, ist ein Horrorfilm mit Alexander Skarsgård, mit Mia Goth und Cleopatra Coleman. Es geht um einen erfolglosen Schriftsteller, der seit 6 Jahren kein Buch mehr rausgebracht hat und auch nur diesen einen Debütroman veröffentlicht hat, der auch eher so schlecht als recht bewertet wurde. Aber er hat sehr reich geheiratet und verbringt jetzt mit seiner Frau einen luxuriösen All-Inclusive-Strandurlaub auf der fiktiven Insel La Tolca. Und genau dort lernen sie ein anderes Ehepaar kennen, unter anderem Mia Goth, also die Figur von ihr, die stellt sich als sehr großer Fan von ihm heraus, was ihn natürlich sehr glücklich macht. Und als sie eines Tages gemeinsam die Hotelanlage verlassen, fährt er dabei versehentlich einen latolkischen Bauern um und der verstirbt.
Und muss auch sagen, dass diese Leute machen Urlaub in einem Ressort, das sehr abgeschirmt ist von der Wahrheit von La Tolca. Beziehungsweise ist es bekannt, dass es ein Regime ist, ziemlich harte Gesetze ist.
Ja.
Und jeder Verstoß wird da hart
geahndet.
Und ja, jetzt hat er jemanden umgebracht, und genau, um zu vertuschen, aber.
Genau. Und so entwickelt sich dann ein Film, der recht düster, blutig und gesellschaftskritisch ist, mit Hang zum Verstörenden und Surrealen, mit wilden Bildern und wohlhabenden Menschen in einer fremden Kultur, die äußerst dekadent Urlaub machen, ja, auf Kosten armer Menschen. Es hat so was White Lotus-mäßiges auch.
Das ist so römische Dekadenz so ein bisschen.
Auf jeden Fall ist so eine ganz laute Tourismus- und ja auch so eine Klassismus-Kritik. Und ja, also angeblich hat Brandon Cronenberg wurde inspiriert dafür, weil er wirklich eine ähnliche Reise unternommen hat, nämlich in die Dominikanische Republik. Und da ja, erzählt der Film auch immer, wie also was das für eine Parallelwelt ist, in der man die ganze Zeit ist, wenn man in so in diesen Hotelressorts steckt. Und ich fand das irgendwie, ich meine, also guck mal, ich habe einen türkischen Background. Ich kenne sehr, sehr viele Menschen, die in der Türkei waren, die aber halt auch dann einfach All-Inclusive-Urlaub in Antalya oder sowas machen. Da, also das ist dann auch immer, da sagen mir selbst so Freunde so scherzhaft, ja, ich war in der Türkei in Anführungsstrichen. Ja. Also man kriegt halt von der Türkei da wenig mit. Das ist halt so eine Disneyland-Version dann von dem jeweiligen Land. Und ich fand es sehr, sehr clever, dass dieser Film halt, also der wird halt echt wild und brutal und blutig stellenweise.
Ja.
Ich finde es aber auch sehr clever, wie er also das ist halt ein fiktiver Staat namens La Tolka und die Leute sehen halt aus wie so, also wie Europäer, ja, aber irgendwie zusammengewürfelt aus allen möglichen Ländern. Und das Einzige, woran man die erkennt, ist, dass sie halt so zwei Streifen auf der Wange haben, so unterm Auge.
Ja.
So, das ist deren Erkennungszeichen. Das fand ich extrem clever.
Ja, das, der wurde ja, genau, Thomas Kretschmer spielt ja auch eine wichtige Person, ein Ermittler aus diesem Land. Der ist ja Deutscher, aber vorher wirkt das alles eher so Karibik-mäßig,
ja,
ein bisschen.
Sowas.
Und da kommt dann irgendwie so ein bisschen so UdSSR-Einschlag mit rein, weil auch die Gebäude so ein bisschen.
Ja, so brutalistisch so ein bisschen Kuba sind und so.
Ist mit drin, da ist aus allen
Ecken alles der Welt so zusammengewürfelt,
genau, einfach. Aber ich finde, manchmal wirken ja so fiktive Staaten in Filmen so ein bisschen so künstlich und so, so leer. Und ich finde hier gar nicht. Ich finde, das hat alles sehr organisch gewirkt. Und sehr. Mich hat das abgeholt. Also ich mochte diese bedrohliche Stimmung durch diesen Staat auch sehr. Also anzuschauen, ich möchte nicht da wohnen und nicht in den Urlaub machen, aber ich mochte es anzusehen.
Ja.
Mensch, ich bin wie die Touristen.
Sehr schön. Ja, ich habe das, hab das ähnlich empfunden in der ersten Hälfte. Ich muss nämlich sagen, ich bin gar nicht so begeistert von diesem Film.
Wo ich bei dem mehligen Apfel bin.
Ja. Ich finde, er bleibt dann irgendwie zu sehr an der Oberfläche. Ich finde die Ideen, die da drin stecken, unglaublich spannend und auch sehr clever gelöst. Gerade diese, also auch inszenatorisch, diese visuellen Exzesse, die Gewalt und auch der Sex, der da drin vorkommt, das ist teilweise wirklich, das ist also filmisch schon sehr spannend und macht sehr viel Spaß. Es hat mich allerdings, hatte ich immer das Gefühl, es versucht ein bisschen darüber hinwegzutäuschen, dass es narrativ da sehr wenig passiert.
Worauf läuft's hinaus?
Ja.
Da die Frage. Und mich hat der Film am Ende auch so im Nichts stehen lassen.
Genau.
Mehr oder weniger.
Ja.
Auch wortwörtlich mit der Film ja auch, mit seinem Protagonisten.
Ja.
Mir hat auch irgendwie gefehlt, so, ich habe verzweifelt nach der Message irgendwie
gesucht. Ja, genau, das hatte ich auch so.
Es muss nicht jeder Film eine Message haben, aber ich dachte mir so, okay, wir machen hier ja sowas wie eine blutige Satire draus.
Aber ich meine, es geht ja so viel hier Klassen- und Gesellschaftskritik, das ist ja schon ein Teil der Message, aber dass das halt so nicht zu Ende geführt wird, ist halt.
Ja, also dafür passiert das dann auch so mit dieser Figur zu wenig, finde ich.
Ja, genau. Mit dem passiert halt irgendwie nichts, weil er verändert sich, der ist ja erst ein bisschen zurückhaltend und ein bisschen der Loser-Typ, mehr oder weniger. So auf den zweiten Blick. Aber dann wird er halt so dekadent und geht er wieder einen Schritt zurück. Aber dann passiert wieder nichts mit ihm. Ich hatte vielleicht den leicht unfairen Vergleich gezogen am Anfang, als ich zuerst durchgesehen habe, worum geht's. Schriftsteller, es wird ein bisschen obskur. Dachte ich so ein bisschen, wird's ein bisschen wie Naked Lunch.
Ja.
So richtig absurd, dass es so richtig abdriftet und du kannst dir in deinem Kopf selber was zusammenspinnen. Du kannst überall was rausziehen, es wird cool. Hier war es zu geradlinig erzählt für so einen Film. Und dann hat er aber selber nichts geschafft, der Film dann.
Und dennoch würde ich aber sagen, also der hat halt diesen unfairen Vergleich zu der Serie White Lotus, die ich deutlich besser finde als Infinity Pool, die zumindest in der ersten Hälfte des Films ähnliche Themen halt behandelt und auch ähnlichen Vibe hat, ähnliche Bilder und so weiter und so fort. Und B, du musst mal Queer gucken. Auch von Luca Guadagnino, wo du eben Bones and All angesprochen hast.
Ja.
Und Challengers. Der hat Queer jetzt rausgebracht mit Daniel Craig. Das ist ja auch eine Verfilmung von William S. Burroughs, dem Schriftsteller, worauf ja auch Naked Lunch basiert. Ja. Oh, gerade driften wir echt ab. Aber der Film ist wirklich stark und auch sehr wild. Und da steckt auch vieles von dem drin, was du gerade angesprochen hast. Und der ist jetzt im Januar, glaube ich, in den deutschen Kinos erschienen, meine ich. Also der ist auch wirklich sehr sehenswert, finde ich.
Mhm. Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, sind die Schauspieler und Schauspielerinnen.
Mia Goth,
genau. Das ist auch so.
Man liebt sie oder man hasst sie?
Ja.
Nee, bei mir ist es beides.
Ja. Also in dem Film vor allem.
Ja,
zwischendurch schreit sie dann halt irgendwann rum und es ist einfach ultimativ nervig, finde ich jetzt.
Ja.
Es ist so ein ständiges Wechselspiel aus, was für eine großartige Charakterdarstellerin.
Ja.
Und schalt doch mal zwei Gänge runter
in dieser Situation. Was war es denn? Pearl.
Ja, ich finde, liebe sie in Pearl. Ich liebe Pearl auch und ich liebe sie in Pearl. Pearl hat so einen riesen Stein bei mir im Brett. Ich weiß, ihr seid nicht so Fans von dem Film. Ich liebe
den. Die Szene ist halt groß an dem Merkmal, was in ihr steckt. Ja. Als sie hier am Ende des Films so dieses Schreiding und wenn sie da rumschreien, so, halt dein Maul, ey. Das ist mir zu laut. Ist mir zu viel. aber klar, es sollte ihre Figur sein, aber ich fand sie zu so dekadent. Also klar, es sollte die Rolle irgendwie sein, aber es war so, nee.
Aber dann war Alexander Skarsgård quasi so ihr Gegenpol. Ja. Aber der ist ja auch irgendwie bekannt dafür, eher so dieser ruhige.
Aber
dieses Bild von einem Mann zu sein.
Von ihm hätte ich auch ein bisschen mehr erwartet. Aber vielleicht das Drehbuch einfach nicht mehr.
Der macht mir immer so ein bisschen Angst in seinen Rollen. Der hat auch immer so Rollen, vor denen man Angst haben muss. Zum Beispiel ein Wolfsnecht. Ich habe da immer noch diese Blicke von ihm, die haben sich in mein Gehirn reingebrannt.
Das ist Hold the Dark, ne, Wolfsnächte?
Ja.
Ja, ja. Habe auch eine Riesenschwäche für den Film.
Aber und in Succession hat er eine richtig geile Rolle.
Ich finde, er spielt am Anfang recht gut diesen Dandy-esken Schriftsteller, der so ein bisschen so, ich bin auf Inspiration zu, mein Buch war so geil und ich bin sehr zerrissen ich brauche Inspiration und sowas. Ich finde, das hat er schon gut gemacht. Mhm. Aber wie gesagt, seine Figur verliert sich halt dann am Ende so.
Ja, aber trotzdem, ich würde trotzdem sagen, er ist trotzdem sehenswert, dieser Film.
Auf jeden Fall.
Der Bilder und der Ideen, so die da drin stecken, wie ungewöhnlich der ist. Ja. Der
sieht auch mega gut aus.
Ja, also definitiv, ja absolut.
Ja. Und wenn man auf Gewalt steht, gibt es einiges.
Ja, Mann.
Tja, wenn man auf Gewalt steht, dann könnte man sich auch Emilia Perez reinziehen. denn wie jedes Jahr wurden jetzt auch wieder die Oscar-Nominierungen bekannt gegeben. Und wie jedes Jahr wundern sich sehr viele Menschen, was die Academy eigentlich geraucht hat. Denn das ist, ist wieder sehr provokant, also sehr kontrovers diskutiert, was da aktuell welche Nominierung erhalten hat. Ich finde, es ist nichts Neues. Ich wundere mich eher immer wieder jedes Jahr über die Leute, die da sich immer noch drüber aufregen und wundern. Dabei ist es aber ironischerweise dieses Jahr das erste Mal, dass ich das vielleicht, also ich sogar überlege, das mal live zu gucken, weil Conan O'Brien moderiert und ich einfach diehard Conan O'Brien-Fan bin.
Das ist schon ein Argument.
Ja.
Der Mann ist einfach, er ist witzig, er ist unterhaltsam, er ist einfach ein toller Mensch.
Liebe auch seinen Podcast über alles.
Macht er das zum ersten Mal?
Ja.
Okay, cool.
Ja. Genau, am 2. März findet ja die Oscarverleihung statt und dieses Jahr ist es vor allem der Film Emilia Perez, der für Kopfschütteln sorgt. Also, die Academy feiert den Film, hat den in 13 Kategorien nominiert. Das ist sogar der Rekordhalter für einen nicht-US-amerikanischen Film, ist es die meisten Nominierungen. Der Film kommt nämlich nicht aus Mexiko, obwohl der hauptsächlich in Mexiko spielt. Es ist ein französischer Film. Und eine der Nominierungen ist sogar auch historisch mit Carla Sophia Gascon, ist zum ersten Mal eine offen transgeschlechtliche Schauspielerin in einer Darstellerkategorie nominiert. Und ich habe Emilia Perez gestern gesehen, um mir mal wirklich reinzuziehen. Ich wollte nicht mich hier in den Podcast setzen und über diesen historischen Film sprechen, ohne ihn vorher gesehen zu haben. Und ich habe ihn mir deswegen gestern bewusst nochmal angesehen.
Direkt eine Frage.
Ja.
Ich habe gesehen, du hast das Ticket gebucht und hast mir gezeigt, so, ey, guck mal, in diesem riesigen Kinosaal bin ich der Einzige, der da war.
Ja,
warst du am Ende dann als Einziger im Kino?
Ich muss das dazu erklären. Ich war auch regelrecht schockiert, so wie, dass ich gar keine Möglichkeit habe, diesen Film zu sehen in Köln. Also es gab echt nicht so viele Vorführungen. Mhm. Ich hätte auch gedacht, jetzt im Rahmen des Oscar-Buzzes würde da ein bisschen mehr passieren.
Danach.
Also war nach den Oscars. Ich
fühle immer so, ein Film gewinnt einen Oscars, war dann bei Birdman auch so auf einmal in allen Kinos wieder.
Dann gucke ich mir so die Vorführung an und stelle fest, okay, mittags, beziehungsweise so am frühen Nachmittag. Mhm. Ja, gut, habe ich Termine? Nee, passt, okay, dann gehe ich dann da rein und buche mir halt mein Ticket und bin einfach der Einzige. Ich war nicht der Einzige im Kinosaal, es waren schon so 10 Personen, aber okay. Es war schon bezeichnend, ich war wirklich der Einzige Nicht-Senior, glaube ich.
Ah, ist echt eine,
also,
ist aber auch echt eine blöde Zeit.
Ja, ist, ja war eine wahnsinnig blöde Zeit. Dienstag
mittags.
Ja. Dann habe ich den Film auch noch auf Deutsch gesehen.
Oha.
Aber, und das jetzt kommt's, also, es ist, was ist dieser Film? Es ist ein Musical-Film. Mhm. Und das Thema sind Kartelle in Mexiko. Mhm. Und die ganz harte Gewalt. Und ja, es daraus ein Musical-Ding zu machen, ist ja schon mal eine Nummer. Es geht um eine Anwältin, die von einem Drogenbaron angeheuert wird. Und dieser Drogenbaron ist so ein bisschen, entspricht so wirklich sehr dem Klischee. Also so voll tätowiert, hat Grills und
Die Anwältin spielt, ist das Zoe Saldana in dem Film?
Zoe Saldana, genau, wie ich erfahren habe, wie man sie ausspricht. Auf jeden Fall soll sie ihn untertauchen lassen und ihm neue Pässe und sowas besorgen, denn er ist in Gefahr wegen rivalisierender Kartelle und so weiter und so fort. Er hat aber schon seit frühester Kindheit einen sehnlichsten Lebenswunsch. Er träumt von einer Geschlechtsangleichung und möchte als Frau fortan leben und auch den Draht zu seiner Familie damit verlieren. Und ja, sie soll das alles organisieren. Und sie reist sogar als allererstes dann nach Bangkok, um da mit einem Spezialisten zu sprechen. Mhm. Und da, dieser Moment, diese Musical-Nummer, wie sie mit dem Arzt spricht, erklärt so, wie das funktioniert, das Ganze, das ist auf YouTube und allgemein im Internet komplett viral gegangen. Und wir haben auch schon mal im Podcast darüber gesprochen.
From Penis to Vagina?
From Penis to Vagina.
Das hört sich an wie so eine South Park-Folge.
Ja, ist es. Das ist straight up wirklich eine South Park-Episode. Klar, es geht in dieser Musical-Nummer, die Operation, die Behandlung, irgendwie Menschen klarzumachen, was das alles bedeutet. Und da werden auch so medizinische Begriffe reingeworfen, wie Vaginoplastie und sowas. Nichtsdestotrotz, ich bin voll bei dir. Also diese Musical-Nummer geht komplett vorne und hinten nicht auf. Und die ist auch wirklich furchtbar gesungen, wie ich finde. Also ich finde die auch einfach auf ganzer Linie furchtbar. Und ich kannte nur diesen Ausschnitt und dachte mir, boah, wenn der Film auf dem Niveau ist, dann gute Nacht. Auf jeden Fall, da so entwickelt sich die Handlung. Alles, was ich gerade gesagt habe, passiert so im ersten Achtel des Films. Das ist der komplette
Anfang. Okay, krass. Ja.
Ich erzähle nichts, was irgendwie erst in der Mitte passiert.
Waren die Songs denn synchronisiert? Oder welche Person hast du gesehen?
Nee. Es war zum Glück, also die Dialoge waren auf Deutsch, aber sobald es an den Songs überging, wurde mit Untertiteln gearbeitet. Mhm. Und das war im Original sehr viel auf Spanisch auch. Und ja, ich habe den Film gesehen und muss sagen, ich fand ihn nicht gut. Ich bin komplett bei Xenia. Das Lustige bei dem Film ist ja, der wird komplett zerrissen von der Allgemeinheit. Ich weiß nicht, ob da sehr viele, ich glaube, da ist sehr viel Hate dabei und sehr viele Leute, die nur Ausschnitte, wenn überhaupt, gesehen haben. Mhm. Ich glaube, sehr wenige haben den Film komplett gesehen. Vor allem ist auch spannend, dass dieser Film es irgendwie schafft, da Leute aus allen Lagern gegen sich aufzubringen. Also selbst die Trans-Community zum Beispiel sagt, oder die queere Community sagt, also wir wollen mit diesem Film eigentlich nichts zu tun haben. Das ist, also der stellt in keiner Weise irgendeine Lebensrealität wirklich dar. Mhm. Und gleichzeitig kommen aber auch konservativere Kreise, die dann sagen, ah, das ist schon wieder so ein woker Scheiß. Und irgendwie ist da niemand happy mit. Das ist ja schon spannend, wenn du wirklich alle Fraktionen irgendwie gegen dich aufbringst.
Vielleicht sogar die Kartelle.
Vielleicht sogar, ja, die gibt's ja auch. Also es gibt ja auch viele Stimmen aus Mexiko, die sagen, also der Regisseur hat sich 0,0 in irgendeiner Form mit der mexikanischen Kultur und dem Alltag in Mexiko und so weiter auseinandergesetzt. Es ist halt auch mit Jacques Audiard, so heißt der Regisseur, halt auch einfach ein Franzose, der diesen Film gemacht hat. Und ich muss sagen, ich möchte noch eine Fraktion hinzufügen, nämlich die filmische Narrative. Und ich finde, dieser Film versagt auf mehreren Ebenen. Ich war nicht darauf, ich dachte wirklich ursprünglich, dass dieser eine Song, der so furchtbar ist, dass das halt so eine missglückte Szene darin ist. Direkt danach der Song. Die reist dann aus, ich weiß auch nicht mehr genau warum, aber sie reist dann nach Tel Aviv, um da dann den Arzt zu finden, der sich um die Behandlung kümmert. Mhm. Und als der angefangen hat zu singen, dachte ich wirklich, ich bin hier bei Saturday Night Live oder sowas. Also das war wirklich wild. Das war so schräg gesungen und so. Also vielleicht habe ich auch einfach einen ganz anderen Geschmack als die Musical-Film-Crowd.
Also ich saß dann, hab nur den Kopf geschüttelt. Und vor allem, ich sag das als jemand, der Wicked zum Beispiel auch mochte oder okay fand zumindest. Ne? Mhm. Nicht so gut wie alle anderen, aber ich fand Emilia Perez auch zäh. Also auch wie die Figur von Zoe Saldana inszeniert wurde, als hätte sie in irgendeiner Form einen moralischen Lebenswandel, wenn sie im Prinzip aber einfach nur dieser Person folgt, die ihr eine Million nach der anderen in den Rachen schiebt, um sie dann aber als Heldin aufzuspielen. Also da ist keine Figurenentwicklung. Mhm. Die reagiert nur auf das, was wie ihr das Geld angeboten wird. Und dann, was der Film mir erzählen möchte, was mit ihr passiert, habe ich dem Film halt null abgekauft. Und da muss ich dann auch wirklich, da sitze ich dann auch da und denke mir, ich finde jetzt auch nicht, dass Zoe Saldana als sonst extrem talentierte, fähige Schauspielerin, die sie ja ist, fand ich das auch einfach nicht gut verkörpert. Und das von keiner Person. Also auch Emilia Perez, die Figur Emilia Perez wird, also das ist Carla Sophia Gascon, auch die Figur fand ich nicht besonders gut gespielt. Also es hat mich in keiner Weise mitgenommen. Und letzten Endes saß ich da und dachte mir, also dieser Film scheitert wirklich auf so vielen Ebenen, finde ich persönlich. Ich hatte gar keinen Spaß damit. Und der ist halt
nominiert. 13 Oscars.
13 Oscars.
Ja. Neben Dune Part 2, der auch nominiert ist, neben Anora, also Sean Bakers wilde Achterbahnfahrt über eine Sexworkerin, die diesen steinreichen Russen heiratet, der Brutalist, der fast 4 Stunden lang ist.
Hast du ihn gesehen?
Ich habe der Brutalist nicht gesehen, leider. Okay. A Complete Unknown, das Bob Dylan Biopic. Dann Conclave, ein deutscher Vertreter quasi. Also das ist ja von Edward Berger, der auch schon einen riesen Oscar-Erfolg das Jahr zuvor hatte mit Im Westen nichts Neues. Oder 2 Jahre zuvor, ich bin mir gerade nicht sicher. Dann haben wir noch Wicked, ne, den großen Musical-Film mit Ariana Grande. Wir haben The Substance, über den wir eben gesprochen haben, dieser wilde Body-Horror-Film. Wir haben Nickel Boys und für immer hier die letzten beiden genannten Filme, über die habt ihr sicherlich noch nichts gehört, weil die auch einfach in Deutschland, glaube ich, noch gar keinen Kinostart haben und hier auch noch so gar nicht stattgefunden haben. Den konnten wir hier noch gar nicht sehen, soweit ich weiß.
Für immer hier hat jetzt einen Kinostart bekommen im März oder sowas.
Im März, ja. Das ist ein brasilianisches Drama über die Ehefrau eines Politikers, die 1971 inmitten der Militärdiktatur ihren verschwundenen Ehemann sucht. Ich habe sehr viel Gutes über den Film gehört. Bin sehr gespannt. Und Nickel Boys ist so ein sehr schweres Drama über zwei Insassen in einer Besserungsanstalt. Also das sind so dieses Jahr die Filme, die für den.
Das ist ein wilder Mix.
Ja.
Aber 4 Musical.
Allerdings, ja.
Freuen. Musical ist back.
Und Musik ist, allein sind schon 3 Filme.
Ja.
Somit komplett unknown.
Aber mit Conclave ist auf jeden Fall halt ein deutscher Vertreter dabei. Und bei Bestes adaptiertes Drehbuch, der gute alte Tim Fehlbaum mit September 5. Ich mag Tim Fehlbaum sehr gerne. Es ist ein deutscher Science-Fiction-Regisseur eigentlich. Ich habe September 5 auch noch nicht sehen können. Aber Tim Fehlbaum macht echt tolle Filme. Mhm. Mit Hell und
Tides,
genau. Die Filme haben sicherlich auch das, was man an ihnen bemängeln kann. Hundertprozentig haben das beide Filme.
Aber dafür, dass das auch deutsche Produktionen sind, sehen die fantastisch aus.
Und in einem Anfo-Genre halt nicht so krass.
Das stimmt, ja.
Deutsche Science-Fiction.
Ist selten.
Das mit so guten Ideen, also das muss man schon auch feiern.
Genau.
Und die Saat des heiligen Feigenbaums, der ist für den Auslands-Oscar nominiert und der ist zum Teil auch in Deutschland produziert worden.
Wir sind wieder wer?
Wow.
Wir sind Oscar!
Ja.
Ja. Aber interessante Auswahl, was so nominiert ist. Ich habe ja nicht alle gesehen. Ich habe jetzt auch keinen Favoriten. Also Substance sind wir alle eher so, ja, ist okay gewesen, oder? Ne? Also, ja, stimmt, du hast nicht gesehen, Jonas. Ich glaube, wir waren bei okay. Krasser Body Horror.
Ich liebe den nicht so sehr wie viele andere. Ja.
Es hat Body Horror auf 11 gedreht. Das ist schon krass. Demi Moore performt wirklich gut auch.
Ja, fantastisch. Margaret Qualley ja genauso.
Aber
ich persönlich hoffe, dass es Anora wird.
Ich hoffe,
von dem habe ich jetzt am meisten Positives gehört.
Nee, ich hoffe, dass es Dune Part 2 wird.
Das auch, ja, weil ich finde, Denis Villeneuve ist eh noch. Der hat zu wenig Preise gewonnen, definitiv, der Mann.
Ja.
Und der muss Preise gewinnen, dass er noch mehr Filme machen kann und noch mehr Science-Fiction-Filme und dass er endlich Rendezvous mit Rama umsetzen kann.
Ja, noch so ein Science-Fiction-Roman, den er umsetzen möchte. Ja, die Oscars, die prämieren ja Filme, die wir hoffentlich alle irgendwie toll finden sollen, auch wenn es bei Emilia Perez bei mir nur ein riesiges Fragezeichen hinterlässt. Ich habe letzte Woche die Leute da draußen mal gefragt in unserer neuen Kategorie, die Sprachnachrichten der Woche.
Sprachis.
habe ich mal Leute gefragt, was ist so der Film, der euch zu Filmfans gemacht hat? Und ich danke euch, ihr schickt immer so viele Sprachnachrichten und die sind so kreativ und so toll, dass da, also uns lässt es wirklich das Herz aufgehen. Mhm. Ich frage mal die Leute da draußen, wie spannend findet ihr das, Sprachnachrichten der Community hier zu hören? Findet ihr das nervig, zu lang? Also wir konzentrieren uns auf jeden Fall auch auf die kürzeren Nachrichten. Mhm. Aber ja, schickt uns gerne weiterhin Sprachnachrichten an die Telefonnummer, die unten in der Infobox steht. Ich will die jetzt nicht nochmal.
0190, 6 mal die 6.
Wollte ich jetzt den heißen Riffel.
Ja. Ja, also ich hatte einfach recht, als ich gesagt habe, Jonas ist der Cringe-Dude. Aber ja, ich habe ein paar Sprachnachrichten mitgebracht. Ich mache jetzt direkt drei sehr kurze hintereinander von Alex, Victor und Luca.
So, hallo. Ciao.
Ja, genau. Von Alex, Victor und Luca, die drei, die haben die Frage beantwortet. Welche Filme haben sie zu Filmfans gemacht?
Hey, hey, liebe Cinema Strikes Back Team. Im letzten Podcast hatte Alba die Frage gestellt, welcher Film hat uns zu Filmfans gemacht? Und bei mir war das tatsächlich der allererste Fluch der Karibik. Ich liebe Johnny Depp, ich liebe Piraten. Als Kind habe ich Piraten geliebt und ich bin ein Verfechter der ersten drei Teile und halte alle ersten drei Flugzeug-Teile für Meisterwerke. Und ja, bin sehr froh, dass Lenny eine Person ist, die die Karibik auch sehr, sehr feiert und dass ich da mal nicht alleine bin. Also danke, Lenny, ich stehe auf deiner Seite.
Ich habe kurz gedacht, dass Lenny seine Stimme verstellt hat und hier was geschickt hat.
Oh, nice.
In der letzte Woche als der perfekte Film gekündigt worden, was in dem Fall gut passt.
Hi, liebes CSB-Team. Also erstmal möchte ich kurz sagen, dass ich euch schon verfolge, seitdem Alpa und Jonas bei der Filmfabrik angefangen haben, also quasi schon seit Tag 1. Und jetzt eventuell im Podcast vorzukommen, ist einfach richtig cool, freut mich mega.
Gerne.
Und der Film, der mich zum Filmfan gemacht hat, abgesehen davon, dass ihr das hauptsächlich wart, ist tatsächlich Eraserhead.
Nein.
Den ich mir selbstständig gekauft habe. Und Eraserhead hat mich zum Filmfan gemacht, weil er mir gezeigt hat, was Filme über das Erzählen von Geschichten hinaus leisten können. So diese verstörende, faszinierende, einzigartige Welt, die eher auf Emotionen statt auf Logik basiert. Die surreale Bildsprache, die bedrückende, absolut fantastische Geräuschkulisse und die Symbolik. Es hat mich so in seinen Bann gezogen. Es hat mir einfach gezeigt, dass Filme auch Kunstwerke sein können, die man fühlen, statt einfach nur verstehen muss. Es hat mich auch richtig aufgeregt, dass Jonas sich 4 Jahre lang geweigert hat. Und apropos, in seiner Kritik, die jetzt 4 Jahre alt ist, hat Jonas gesagt, dass er sich 4 Jahre lang überlegt, welche Punktzahl er gibt. Also muss er jetzt eine Punktzahl raushauen, offiziell. Und ja, also einfach nur ein absoluter Meilenstein, ein Meisterwerk. In dem Sinne, rest in peace, David Lynch. Everything is fine in heaven.
Ach, danke, Luca, für diese wundervolle Sprachnachricht.
Jonas, jetzt sag nichts falsch.
Du sitzt zwischen zwei sehr großen David Lynch-Fans.
Eraserhead, Mann.
Der ist schon so ein mediger Apfel, der vom Baum fällt, ne? Nein, Eraserhead. Oh Gott, ich glaube, ich muss den nochmal anschauen, dass ich mir das nochmal so.
Ja, in 4 Jahren.
Merkst du, wie der Twin Peaks-Kreis, ne? So, see you in 25 years. Mhm. Bei Jonas, see you in 4 years.
So nämlich.
9.
9 von 10.
Es ist auch echt zu wenig, aber.
Zu wenig?
Ja.
Aber es gibt hier der
im Hook-Fan kann ich das finde ich das gut.
Der Lady in the Radiator Song.
Ja.
Der ist auch auf diversen Playlists von mir. Den höre ich immer wieder an.
Okay.
Ja. So. In heaven.
Schön.
Ich sollte mehr singen, glaube ich.
Ja, finde ich auch.
Ja.
Das ist immer jedes Mal, wenn ich mit dir Zeit verbringe, denke ich mir eigentlich immer, oh, ich wünschte, Jonas würde jetzt singen. Boah,
diese Engels.
Jonas bringt seinen Ballermann-Hit mit raus.
Ola Ketal.
Ola Ketal. Und auf der B-Seite ist In Heaven gecovert.
Ah, oh, schön.
Und From Penis to Vagina.
Trippelalbum.
Tripper-Album?
Jonas Tripper-EP.
Diese Musik ist so toll, das verschafft dir einen Tripper.
Das Tripper-Triple-Feature.
Wenn du Jonas singen hörst, ist das wie Ohr-Tripper.
Das stimmt allerdings, ja.
Dazu.
So heißt ein Album.
Tripper im Ohr. Das kann ich. Ja, da habt ihr aber auch recht.
Ist das deine Musikrichtung Tripper-Hop?
Ja, Tripper-Hop.
Ich habe noch eine sehr schöne Sprachnachricht mitgebracht von Hanna und Marie.
Hi, liebes CSB-Team. Wir sind Schwestern und wir verfolgen euch schon seit einem früheren Leben und wollten dafür kurz Danke sagen. Und wir haben zwei Fragen für euch. Einmal, wenn ihr Kino öffnen würdet, wie würdet ihr das nennen? Und auch ganz wichtig, welche Snacks wird es bei euch geben? Wir freuen uns auf eine Antwort. Liebe Grüße
zurück an Hanna und Marie. Ich finde diese Sprachnachricht auch wundervoll. Ich finde es aber auch lustig, so wenn man das mal aus dem Kontext unseres Kanals und unseres Podcasts reißen würde. Hallo, wir sind zwei Schwestern, wir verfolgen euch seit einem früheren Leben.
Das könnte auch so David Lynch sein.
Das könnte also auch ziemlich. Das, weil es hat mich immer an Shining, die Zwillinge.
Ja, genau, das ich, genau, die Szene habe ich auch gedacht.
Ja.
Ich spiele mit dir für immer.
Aber das ist eine coole Frage.
Eine saucoole Frage. Also, wie cool sind die beiden, bitte?
Ja. Aber Snacks, das ist ja so Sache, ne? Wir sind ja auch eher so Verfechter von keine Snacks im Kino.
Aber ich meine, das ist ja auch also ich, bei mir ist es nicht so, ich würde niemals jemandem das madig machen, irgendwie im Kino zu essen. Ich persönlich esse einfach nicht gerne im Kino.
Aber Snacks sind ja auch eine wichtige Einnahmequelle für Kinos, dass die weiter Filme zeigen können. Und ich finde, was halt schon auch so ein bisschen zu Kino gehört, ist der Popcorn-Duft.
Ja.
Deshalb würde ich sagen Popcorn.
Popcorn.
Und ich finde, kennt ihr diese alte Werbung? Let's go to the lobby. Die läuft hier in einem Kino. Läuft das immer. Let's go to the lobby ist so ein alter Werbefilm, dass man in die Lobby gehen soll und so. Und sich selbst einen Treat geben soll und sowas. Richtig schön.
Ich wäre noch dafür, was es auch als Snack geben sollte, so ein Dosenhering.
Noch für den
zusätzlichen.
Ja, aber ich dachte generell ich habe immer darüber nachgedacht, ob es nicht cool wäre, wenn man so ein Kino hätte, wo man neben sich so am Platz irgendwie so.
Fondue?
Fett einfach. Nee, so eine so
Fritteuse.
Da kannst du so aufziehen.
Eine Fritteuse.
Kommt von so einem unterirdischen Förderband, kriegst du so ein Essen so reingefahren.
Da
muss keiner reinkommen und so, das ist direkt am Platz.
Fühl ich.
Ja, das, guck mal, das kann die gleiche Technik sein wie bei so Kegelbahnen. Da kommt das so alles so.
Ich fände es aber noch geiler, wenn das wirklich, du machst so eine Klappe auf und das ist so eine Fritteuse mit so richtig kochend heißem Fett. Und du kannst da einfach so Popcorn und so, oder so Marshmallows oder sowas da einfach so reintun.
Oder so eine rohe Kartoffel.
Ja, genau.
Dönerspieß direkt daneben.
Was wäre denn der schlechteste und unpraktikabelste Snack in einem Kino?
Nee, so ein Tortilla, irgendwas, wo was rausfallen kann, Döner auch, alles, wo was rausfällt.
Chipstüten.
Ja, Schrumpfköpfe.
Schrumpfköpfe sind tasty, aber nein.
Ja.
Mehlige Äpfel in jeder Lebenslage.
Ja, mehlige Äpfel.
Ach, wenn Leute die schlürfen würden, wären Suppen ziemlich geil.
So ein Suppenhelm. Meine Freundin war mal in Südamerika im Kino, in Südafrika im Kino und da ist es so.
Ja.
Alles südlich des
Äquators. Amerika, Afrika, Hauptsache Süd. Nein. Die waren in Südafrika im Kino und da machen die auf das Popcorn teilweise so Essigpulver drauf.
Okay.
Und das ist anscheinend ganz witzig, weil das einen so zum Husten bringt, dass dann während der Kinovorführung immer so Leute so.
Nein, danke.
Bin ich jetzt durch dich? Hast du das gerade eben gesagt? Suppe im Kino?
Ja.
Ja, das wär auch wild, ja.
Aber nein. Nein zu. Also ich mag ja Essigchips und sowas, aber nichts, wo man irgendwie laut sein muss. Deswegen finde ich halt auch. Ja, alles, was laut ist, ist scheiße im Kino.
Okay, aber lass mal brainstormen. Wie würden wir unser Kino nennen? Das war ja die erste Frage.
Ah, ich finde schon, also was Offensichtliches wäre natürlich sowas wie Cinema Paradiso.
Cinema Paradiso ist auch mein erster Gedanke gewesen.
Und ich glaube aber, es gibt einige Cinema Paradisos.
Ja, ich glaube.
Ist das so?
Ich
also
schon.
In Deutschland?
Oder Cinema Paradiso Strikes Back?
Alle direkt mal
gucken. Ich frage mich auch, gibt es ein Cinema Paradiso in Deutschland? Und falls nicht, sollte es das geben. Und alle Leute da draußen sollten Cinema Paradiso einmal in ihrem Leben gesehen haben. Es gibt eins in Österreich, in Baden.
Okay.
Habe ich gerade herausgefunden.
Es gibt ein Baden
es
in
gibt
Österreich?
Ein Cinema Paradiso und Arte in Ludwigshafen? Cinema in Baden, ja. In Österreich. St. Pölten hat auch ein Cinema Paradiso.
Mhm.
Oder halt sowas, womit man nicht rechnet, so Cooly Cool.
Cooly Cool?
Ja.
Oh ja, das gefällt mir. Cooly Cool. Ich mag auch alle Namen mit einem Rama hinten.
Ah, ja.
Also, Rendezvous mit Rama.
Das Kinemarama.
Kinemarama.
Rama-Streichfett.
Ja. Alles, ich mag auch so alte deutsche Namen, sowas wie Lichtspiel oder so. Ja. Das Lichtspielhaus.
Gibt's auch viele hier. Filmhaus.
Ja.
Auch. Lichtburg gibt's ja auch. Ein Lichtschloss.
Lichtschloss ist ein geiles, Lichtschloss. Ein geiler Name. Das gefällt mir.
Ja, und dann kriegst du dann, guck mal, dann kann man so mittelalterliche Snacks.
Nee, ich weiß. Hyper Super Multiplex.
Ja! 3000!
Ja.
Sinnlos eine 3000 hinten dran.
3000 sind immer geil.
Ja. Was nochmal? Super?
Hyper Super Multiplex.
Hyper Super Sexy Multiplex.
Sexy Multiplex für die FSK-18-Filme.
Genau. Ja, so, das wäre die die Frage.
Schreibt mal, aber schreibt eure Kinos mal eure Kinonamen rein, wie man ein Kino
nennt. Das dauert, also einen guten Namen zu finden, das dauert.
Unbedingt. Ja. Soll ich noch eine letzte Sprachnachricht abspielen hier? Dann nehme ich doch mal die von Linda.
Hallo, liebes CSB-Team.
Hallo.
Linda nochmal.
Hallo, Linda.
Und ich habe eine wirklich ganz wichtige Frage an euch. Und zwar, stellt euch vor, es ist Sonntag, es regnet, ihr habt Bock auf gar nichts, lümmelt euch in eure Decke ein und holt euch noch einen Tee und dann geht's auch schon los. Welche drei Filme würde jeder von euch einlegen, um eine richtig gute Zeit zu haben?
Sonntag,
perfekte Frage, ist die, kann ich direkt sagen.
Ja.
Das ist
Sinbad's
siebte Reise.
Mhm.
Das ist Moby Dick-Verfilmung mit Gregory Peck.
Mhm.
Und noch ein Jurassic Park als modernen
ja.
Film.
Ja. Ich habe
Siebente
auch,
übrigens
heißt. Oh, sorry.
Siebente
Reise. Siebente Reise. Siebente Reise.
Ich hab direkt auch einen Pick dafür, weil das waren auch so Filme, die ich früher mit meinem Papa mittags geschaut habe, Sonntagnachmittags.
Auch hier ist ein Film.
Ich nenne es mal die Sand-Trilogie. Und zwar Indiana Jones 3,
oh, ja.
Star Wars Episode 6
ja.
und Stargate.
Ey, damit hast du zwei von drei meiner Filme. Also es wäre bei mir wäre es auf jeden Fall Indiana Jones. Das ist mein Comfort-Film par excellence. Und zwar wahrscheinlich der dritte,
ja.
den ich halt wirklich am meisten liebe.
Ja, eins oder drei, beiden gibt's Hand.
Und Star Wars Episode 6. Also es ist wirklich, alle lieben Star Wars Episode 5 und ich sehe die Schwächen an Star Wars Episode 6 und so weiter, aber der hat immer noch so ein riesigen Platz in meinem Herzen.
Sechs Schwächen hat? Was feiern die Leute an Episode 1 bis 3 dann bitte?
Ich bin was auf der Spur. Kann man das vielleicht ranken, die Indiana Jones Filme an dem Amount von Sand, der in den Filmen vorkommt, dass die umso besser sind, desto mehr Sand in den Filmen vorkommt?
Im ersten ist richtig viel Sand.
Ja, im dritten auch.
Im dritten ist auch viel Sand, die sind ja da in Jordan.
Und im vierten,
drei ja besser.
Im vierten gibt es, glaube ich, gar keinen
doch,
Sand.
Doch, klar gibt es im vierten Sand, die Ameisen.
Ja, ja, doch. Im
ah, Mist. Klar. Okay.
Die sind ja auch da in Nevada. Und
genau, die ganze Antwort spielt in der Mannwüste.
Ja. Okay, sorry, ich hab den nur einmal gesehen in meinem Leben.
War ein richtig kluger Gedanke von dir,
Jonas. Ja.
Ich bin sehr beeindruckt.
Ich gucke noch mal an, okay?
Ja.
Ich finde was anderes. Ich bin da was auf der Spur.
Jonas hat die Kühlschrankszene geschrieben.
Ich bin der Filmverschwörungstheoretiker.
Oh, geil. Oh, das sollten wir als Format einführen, was? So eine Rolle. Jonas spielt die Rolle des Filmverschwörungstheoretikers.
Ja.
Der Filmschwurbler.
Der Filmschwurbler. Ja.
Finde ich stark.
Schwurbelrama.
Ich hau noch mal so eine nackte Kanone rein. Den kann ich auch immer gucken und immer lachen.
Ich habe jetzt nicht solche Filme genannt wie Star Wars und Indiana Jones, weil die früher liefen die halt immer so abends im Fernsehen. Und deswegen sind das für mich so Freitagabendfilme und Samstagabendfilme. Also die muss ich abends
gucken. Ey, ich habe letztes Jahr auch in der Weihnachtszeit noch mal Muppets die Weihnachtsgeschichte geguckt.
Super.
Und das ist ein so fantastischer, süßer Film, der null gealtert ist, der so herzergreifend und so einfach von vorne bis hinten toll ist. Und der Grund, warum der so toll ist, ist einfach genau derselbe Grund wie bei Die nackte Kanone, weil der in dem Fall der Hauptdarsteller, nämlich in dem Fall Michael Caine, und genauso bei Nackte Kanone Leslie Nielsen, weil sie halt das nicht als Komödie spielen, sondern weil sie den Straight Man spielen, das komplett ernst als dramatische Darsteller durchspielen.
Ja.
Michael Caine hat so eine krasse Performance in dem Film, das ist emotional so mitnehmend, obwohl das halt in so einem albernen Muppet-Film ist, mit echt fantastischen Gags auch. Es ist auch für Nicht-Muppets-Fan, und ich bin überhaupt bei Gott kein Muppet-Fan, ist es trotzdem ein fantastischer Film von vorne bis hinten.
Ich finde, eigentlich müsste man Muppets noch mal gucken. Habt ihr Muppets geguckt früher?
Ach, nicht so wirklich.
Da waren ja immer, das ist natürlich sehr amerikanisch, und da waren immer Leute, die kannte man als Kind ja gar nicht, kann man eigentlich welche Stars drin, so, hey, wer ist denn das? Und das ist mal Tony Soprano.
Elton John hat so einen extrem wilden Konzertauftritt, wo der von Krokodilen gefressen wird am Ende.
Wer ist das denn hier? Keith Moon? Irgendwer drummt halt gegen den Monster-Trommler hier. Wie heißt es denn?
Weiß ich
nicht. Ich kenne mich so gut aus, aber die haben ja so einen Trommler, so ein ganz wildes.
Mhm.
Und der trommelt gegen Keith Moon oder so, gegen einen richtig krassen Trommel, das ist so gut.
Ja.
Weil es mehr so Humor für Erwachsene ist, aber nicht böser Humor, sondern.
Aber das ist halt was für jede Altersstufe, das ist perfekt für
so. Aber als Kind habe ich es halt überhaupt nicht verstanden.
Ja. Absolut. Ja, aber,
ja, aber weißt du, was nicht in Muppets vorkommt?
Was?
Sand.
Sand. Mhm.
Ist das so?
Weißt du was?
Das behauptest du. Ja, ich finde, Sand macht Filme direkt schon mal 10 Stufen besser.
Sand-Muppets.
Ja. Lawrence von Arabien.
Falls ihr nächste Woche auch dabei sein wollt, also schreibt uns aber auf jeden Fall auch mal in die Kommentare, wie ihr die, das Format findet, wie ihr dieses Segment findet. Würde mich mal sehr interessieren. Und ja, die unsere Nummer vom Cinema Strikes Back Podcast-Handy
0190
ist in den Shownotes und in der Infobox. Schaut danach, schickt uns da einfach eine Nachricht. Dann wird auch alles weiter mit einer Nachricht erklärt, die ihr dann sofort da bekommt. Haben wir eine Frage für nächste Woche? Was wollt ihr wissen von unserer Community? Bitte?
Euer Kinoname.
Wie würde euer Kino heißen?
Und was gibt's zu snacken?
Tja. Schickt uns fleißig Sprachnachrichten. Und wie jede Woche sprechen wir ja auch diese über die Starts der Woche, weil auch diese Woche wirklich interessante Filme in den deutschen Kinos starten. Und da ist wirklich für aller Couleur was dabei. Wir haben zum Beispiel Baby Girl.
Sexy.
Sexy!
Das ist
nichts sexy auf der Welt, wenn Jonas laut sexy ruft.
Ja. Nee, ich würde sagen, wir haben diese Woche was Sexyes, was Brutales und was Süßes.
Ah, krass.
Jetzt musst sexy du die Reihenfolge cool.
zusammenbringen. Jonas nennt das Dienstagnachmittag.
Ja.
Ich nenne das die diese dieswöchige Kinozeit, nämlich Baby Girl von Halina Rein. Das ist eine Rein-Niederländerin, die bekannt für den Film Bodies, Bodies, Bodies ist. Die hat nämlich mit Nicole Kidman und Harris Dickinson einen Erotik-Thriller inszeniert, wo es um eine Businessfrau geht, die eine sehr langweilige Ehe führt und dann von einem Praktikanten verführt wird. Das ist ein sehr rassiger Film mit einer toll aufgelegten Nicole Kidman. Das ist auch so ein echt altes deutsches Wort.
Das ist so, das ist die alte Bundesrepublik.
Ja, dafür kennt man mich.
Deutschland im Herbst.
Übrigens aber auch, was ich einen sehr spannenden Fakt finde zu dem Film, Jean Reno hat mitgespielt, oha, aber seine Szenen wurden komplett rausgeschnitten.
Der Arme.
Und das ist richtig krass. Das passiert ja oft in Filmen, aber selten mit wirklich dermaßen namhaften Darstellern.
Ich muss auch sagen, ich freue mich sehr auf den Film. Ich habe den leider nicht in der PV sehen können, aber ich werde ihn auf jeden Fall im Kino angucken und die ganze Zeit denken, sexy.
Gut, falls jemand bei euch im Kinosaal in der Dunkelheit masturbiert, ist die
Wahrscheinlichkeit sehr hoch. Falls ihr jemand hört, der sagt, sexy, dann bin ich das.
daran merkt man, dass Jonas erregt ist. Er sitzt einfach nur da und sagt, sexy.
Ja.
Aber ist das der incestuöseste Name der Welt? Harry's Dick in Sun?
Oh ja, oh, stark.
Gut. Nächster Film mit.
Das ist die Harry Potter Porno-Parodie.
Oh ja. Ja. Oh Gott.
Gut, nach dem kurzen.
So, Albus.
Ganz ehrlich, ich glaube, der Film wäre besser als Harry Potter and the Cursed Child.
Ein absolutes Niveau-Vakuum, das wir hier erreicht haben. Ganz anders geht es zutage in einem weiteren Film, der diese Woche startet, nämlich Der Brutalist, ebenfalls für den Oscar als bester Film nominiert. Was den Film auf jeden Fall auszeichnet, ist seine Länge. Genau wie bei Harris Dickinson wahrscheinlich, gehe ich mal aus. Die Länge beträgt nämlich 214 Minuten. Und für alle, die nicht rechnen können, wie zum Beispiel Leute, die im Kino sitzen und sexy rufen, das sind dreieinhalb Stunden. Der Film hat allerdings auch eine 15-minütige Intermission, also eine Pause. Und ich muss sagen, ich finde das geil. Also ich wünsche mir voll oft bei längeren Filmen auch gerne mal so eine Pause zurück. Manchmal finde ich das cool.
Aber du bist selbst manchmal bei 90-minütigen Filmen, musst du nur einmal kurz raus.
Aber zum Pinkeln, ja. Ich habe eine kleine Blase, leider.
Da hofft man, dass das Kino aber halt einen Gong hat. Dass man weiß, ist vorbei bei 15 Minuten.
Ja, das stimmt.
Guck mal, also für unser Kino können wir hier die Weltneuheit einführen. Und zwar durch jede Reihe läuft so ein kleines Bächlein.
Ja, so eine Rinne, wo man reinpinkelt.
Und dann noch hier die Dosenheringe dazu. Ich glaube, das wird ein Geschmacks- und Geruchserlebnis.
Und der Saugnapf, wenn man mal groß muss.
Das ist 4D-Kino. Ja,
absolut.
Das ist die Zukunft.
Das ist die Zukunft, genau.
Das ist eine neue Kategorie für FRD. Erkenne den Film in seiner Intermission.
Ja. Der Brutalist mit Adrian Brody, mit Felicity Jones und Guy Pearce, also wirklich namhaft besetzt, dabei von einem Regisseur, der Brady Corbet heißt, der kaum bekannt ist, würde ich mal behaupten, ist allerdings ein A24-Film und wird wirklich als großes Meisterwerk gehandelt aktuell. Gedreht wurde der Film in Ungarn und Italien und dreht sich aber um einen jüdischen Architekten, der nach dem Zweiten Weltkrieg in die USA zieht und dort immer tiefer in die Morphiumsucht fällt und langsam die Bindung verliert zu seiner Familie in Europa, die er eigentlich in die USA bringen wollte, bis zumindest ein mächtiger Mann auf ihn aufmerksam wird und erfährt, dass dieser Architekt in Europa hochrespektiert war und mit ihm ein monumentales, einzigartiges Projekt realisieren möchte. Es ist eine wilde Handlung. Dieser Architekt heißt auch Laszlo Tóth. Sorry, falls ich den Namen falsch ausspreche. Ich habe den Film auch selber noch nicht sehen können. Es gibt auch wirklich einen echten Geologen, der genauso heißt. Allerdings basiert diese Figur nicht auf dem, aber dieser Geologe kommt dennoch quasi in diesem Film vor. Es ist super wild.
Ja,
das ist sehr weird. Kompliziert. Es ist wieso? Kompliziert, ja.
Oh, Moment, wieso ist jetzt ein Geologe?
Ja, ja. Es ist, ich hab's richtig gesagt. Es ist
ihr müsst ein Architekt.
Nee, ist auch korrekt.
Ach so, also es gibt einen Geologen und
genau. Aber dieser Architekt basiert nicht auf dem Geologen, so, okay, aber es gibt trotzdem einen Moment in dem Film, angeblich anscheinend, der auf diesem Geologen basiert, von diesem Geologen inspiriert.
Ist das so ein Cameo-Auftritt?
Ja, wie sowas in der Art.
Ich habe so einen Stein im Schuh. Oh.
Ja, so ähnlich. Auf jeden Fall ist es eine ansonsten komplett fiktionale Geschichte und ich bin sehr gespannt auf diesen Film. Aber wie gesagt, der ist mit fast 4 Stunden halt auch, also über 3,5 Stunden Länge auch wirklich ebenfalls sehr sexy.
Bevor wir zum letzten Film kommen, habe ich noch eine Idee für unser Kino mit unserem kleinen Bächlein.
Ja.
Also da kann man ja reinpinkeln, aber wie wär's, ist, wenn man diese kleine Bächlein-Verbindung bis zu den Kinokassen macht und quasi, man kann sich dann übers Handy ein Popcorn bestellen, dann gibt's so ein kleines Schiffchen, da wird das Popcorn draufgestellt und dann fließt das so am Platz
running
vorbei.
Running Popcorn.
Genau, Running Popcorn.
Aber Jonas, kein Handy im Kino, da musst du was anderes ausdenken.
Dann ist, so ist das hier so, genau, Schiffchen, einfach Knopf, also. Popcorn oder Hering.
Oder? Aber mein lebender Hering durch den Fluss geschwommen.
Aber warum werden die durch diese Pissrinne geschubst?
Der Hering wird aus der Packung genommen.
Aber warum?
Weil das ist ja im Wasser.
Pisse zu dir an den Platz gespült. Die Pisse sollte doch von dir
wissen. Das läuft doch weg. Das ist wie Entenangeln. Du kriegst du keine Angel, kannst dir einen Snack daraus.
Okay, guck mal, die billigen Plätze, die kriegen nur eine Rinne und die teuren kriegen zwei, die können dann trennen. Da kannst du in eine reinpinkeln und in den anderen kommt der Hering angeschwommen. Und du musst halt nur aufpassen, wo du was rausnimmst.
Wo würden sie gerne sitzen? Nicht Mitte, sondern am Anfang der Rinne.
Ja, finde ich stark. Oh yeah. Okay, wie steckt man jetzt die Brücke zu Paddington?
Auch Bären müssen manchmal aufs Klo und auch in Peru gibt es bestimmt Toiletten.
Seid ihr Paddington-Fans? Habt ihr die ersten beiden Teile gesehen?
Den ersten.
Das Ding ist, ich glaube, wenn man die Filme geschaut hat, dann kann man nicht Paddington-Fan sein.
Man muss allerdings dazu sagen, die ersten beiden wurden geschrieben und inszeniert von Paul King. Und Paul King hat dann auch Großkarriere gemacht, hat ja auch Wonka mit Timothy Chalamet inszeniert. Und der hatte, bevor er den zweiten gemacht hat, schon die Idee für einen dritten Paddington. Paddington ist ja dieser, diese aus den Kinderbüchern, dieser liebenswerte Bär aus Peru, der diesen Hut trägt und die Gummistiefel anhat und diese Jacke, der mit diesem Koffer in London ankommt und dann bei dieser Familie Brown ein Zuhause findet. Und die ersten beiden Filme sind halt hochrespektiert, vor allem der zweite, und die sind einfach perfekte Filme. Extrem liebenswürdig. Und jetzt der dritte ist allerdings von einem neuen Regisseur inszeniert, nämlich Dougal Wilson, der quasi auch wirklich nicht bekannt ist. Es ist sein, ich will jetzt nicht sagen Debütfilm, weil ich mir da nicht sicher bin, aber der hat wirklich vor allem so Imagefilme und Werbefilme und Musikvideos und sowas inszeniert. Und das ist jetzt quasi sein erster Film. Und für Paddington geht's zurück nach Peru, weil er einen Brief von seiner Familie erhält und dann seine Tante besuchen will. Aber als er mit Familie Brown da in Peru ankommt, stellt er fest, dass seine Tante verschwunden ist. Und so beginnt ein wildes Abenteuer. Und der Film hat es dennoch geschafft, so eine kleine Kontroverse auszulösen, weil der Film zwar in Peru spielt, aber hauptsächlich in Kolumbien gedreht wurde. Und das auch nur, weil in Kolumbien im Gegensatz zu Peru für ausländische Filmproduktionen so Steuervergünstigungen getätigt werden. Und das viel günstiger ist, da zu drehen.
Hätten die lieber mal in Südafrika gedreht.
Ja, und in Peru kam diese Entscheidung alles andere als positiv an. Und dort wird auch häufig Kritik geübt, dass es halt offensichtlich Kolumbien ist und nicht Peru. Und spannend auf jeden Fall. Ich habe aber auch schon von vielen gehört, dass dieser dritte Teil zwar sehr süß sein soll, aber auch nicht so gut wie der zweite. Aber da ist halt auch die Messlatte einfach wahnsinnig hoch.
Ja.
Wahnsinnig hoch, ja.
Ich weiß nicht mal, was ich erzählen soll hier.
Ja, das ist, das ist, ich weiß auch nicht, ob das ist. Das
bei mir fließt so ein kleines Flüsschen durch meinen Kopf durch.
Ja. Ein Urinfluss. Jonas Schön ist eine einzige Rinne der Geschmacklosigkeit. Hin und wieder wird mal sexy gerufen.
Nicht die Rinne. Da wird in die Rinne gepinkelt.
Warum? Warum? Warum?
Guck mal, man kann sich Klos sparen. Man könnte ja auch. Okay, guck mal, ich hab eine neue Idee.
Ja, okay, die will ich hören, ja.
Es gibt 3 Knöpfe: einen für Popcorn.
Ja.
Einen für Hering und einen für Pipi. Und bei Pipi kriegst du einfach so ein leeres Schiffchen geschickt. Und dann kannst du in das Schiffchen reinpinkeln und dann stellst du es drauf.
Der Fluss ist gar nicht.
Also ich dachte, der Fluss ist Pipi.
Warum nein, da fließt die ganze Zeit Wasser durch. Ja, das hat ja auch so eine beruhigende Wirkung.
Ja, wie auf einem Festival.
Aber das plätschert doch auch, das nervt doch auch.
Das ist beruhigend.
Es werden nur Unterwasserfilme gezeigt.
Okay.
Ja, okay. Es läuft.
Findet neben
so einem Kino. Ja, in so einem Kino läuft nur Way of the Water. und die, das der Bächlein heißt auch The Way of the Water.
Ja.
Das ist der gelb eingefärbte Avatar.
Genau. Ja, Findet Nemo nur halt im Gelb.
Das wäre die neue Strategie von den Erdenmenschen. Einfach, die urinieren einfach die ganze Zeit in das Wasser da und die ganzen Avatar-Dudes.
Das klang gerade, als ob Marius ein Alien wäre.
Ja, wirklich.
Die ganzen Erdenmenschen.
Was war das?
Ich meine natürlich.
Die würden einfach sagen, boah, wir versuchen die gar nicht mehr mit unseren Kriegsmaschinen sondern zu überrennen, sondern wir urinieren einfach bei denen ins Meer.
Ja, nächste Woche geht es leider weiter mit diesem Podcast. Ich muss es leider so aussprechen.
Wann werden wir endlich gecancelt?
Wann werden wir endlich erwachsen, frage ich mich. Wahrscheinlich nie. Aber das ist auch geistig, völlig in Ordnung.
Bleiben wir in der Zielgruppe.
Hörst du es, Alper?
Was denn? Okay. Ich höre es, ja. Ich höre es, ich sehe es vor Augen. Ich kann es riechen. Ich liebe es, hier ein Kino zu setzen in einen Saal, der komplett nach Pisse steht.
Aber diese Mischung zwischen Butter, Popcorn und Urin.
Für alle, die wissen wollen, wie Jonas so tickt, das ist ein Mensch, der in den Kinosaal geht. Das Einzige, was hier fehlt, ist, dass es komplett nach Pisse stinkt.
Es kommt der ganze Zeit Frischwasser nach.
Ja, Frischwasser.
Ja.
Ja. Nächste Woche geht's weiter. Nächste Woche Freitag mit einer neuen Folge unseres fantastischen, niveauvollen Podcasts Cinema Strikes Back. Gebt deswegen, falls ihr mehr davon wollt, diesem Podcast eine positive Bewertung und abonniert. Ja. Tschüss.
Sexy.
Cinema Strikes Back wird von der Schattenwolf GmbH in Köln im Auftrag von Funk produziert. Moderation: Marius Stolz, Jonas Ressel, Alperka Turfan. Redaktion: Alperka Turfan. Aufnahme und Schnitt: Lea Schimpf, Rosa Husemann.
Die Funk Podcast Empfehlung.
Gib mir mal die wichtigsten News der Woche.
Das sind zu viele. Kannst du das eingrenzen?
Ja, keine Ahnung, was halt für mich und junge Leute so wichtig ist.
Hier ist der Funk Podcast.
Hi, hier ist, was die Woche wichtig war.
Wir fassen euch alles zusammen, von Politik bis zu TikTok-Aufregern. Und wir gehen dabei so tief rein, dass ihr wirklich die Hintergründe versteht.
Außerdem sprechen wir mit ExpertInnen, damit ihr euch eine eigene Meinung bilden könnt.
Jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt.
Das war ein Podcast von Funk.